Game Changer, das war nochmal ein richtiger Game Changer für mich gewesen, weil in erster Linie geht es darum, all das, was Isabelle und ich gerade erklärt haben, mit verschiedenen Beispielen von der Arbeit und all das, was ihr denkt, ich bin halt so. Also immer, warum bin ich so? Warum reagiere ich immer? Und das könnt ihr auf, kann man auf alles beziehen. Warum rege ich mich immer auf über dieselben Sachen? Warum triggern mich dieselben Sachen? Warum? Ja, ich habe mir diese Fragen noch nie gestellt. Ich dachte, das ist halt normal. Ich dachte, ich habe mich nach außen immer orientiert, wie ich zu sein habe. Ich habe immer so eine Idealvorstellung von mir gehabt und ich habe so zu sein. Ich habe da lustig zu sein. Ich hab mich nur im Außen orientiert, wie ich zu sein habe, um anerkannt zu sein. Ich habe meine Bedürfnisse gar nicht gekannt. Das ist auch was sehr, sehr Entscheidendes. Also ich konnte am Anfang, wenn ich die Situation beschrieben habe und der Psychologe mich gefragt hat, naja, was ist denn Ihr Bedürfnis? Meins? Konnte ich das nicht benennen.
Wir sprechen heute nochmal mit dem lieben Marius zu Teil 2 sozusagen. Denn wir wollten euch jetzt auch nicht ganz so lange auf die Folter spannen. Es ist ja jetzt 2 Wochen her, dass wir mit ihm das letzte Mal gesprochen haben. Und da hat er die ganze Geschichte erzählt von Angststörungen, Depressionen, die ganzen Symptome und wie er eben versucht hat, sowohl die Angststörungen als auch die Depressionen, sagen wir mal, selbst zu medikamentieren. Mit Alkohol damals und wie das zu einer Alkoholsucht geführt hat. Und wir haben aufgehört an dem Punkt, an dem wir gesagt haben, okay, er hat irgendwann festgestellt, mit Alkohol geht die Depression nicht weg. Die Depression wurde abgelöst von einem schlimmeren Problem, nämlich der Alkoholsucht, auf die ein Entzug folgte. Und jetzt stellt sich die Frage, wie hat der gute Mann es geschafft, diese ganzen wirklich schlimm, es war ja so ein Triple von Angststörungen, Depressionen und dann auch noch Alkoholismus. Wie hat das geschafft, da wieder rauszukommen und dass es ihm heute so unglaublich gut geht, wie es ihm eben geht? Deswegen zum dritten Mal insgesamt in diesem Podcast ein herzliches Hallo an den lieben Marius.
Hallihallo, liebe Isabel. Freut mich wieder bei dir zu Gast sein zu dürfen. Du hast mir natürlich wieder ein super Introducing gemacht, wie jedes Mal. Ja, du hast es schon richtig gesagt, zu Beginn. Das Ganze hat, wie wir es im ersten Teil besprochen haben, angefangen mit Ängsten, Panikattacken und einer Depression, die sich manifestiert hat, immer schlimmer wurde. Die ganzen Symptome haben wir zur Genüge hoffentlich besprochen. Und das Ganze war so schlimm gewesen, dass ich das mit Alkohol medikamentiert habe. Die Depression, die sich natürlich noch mehr zugespitzt hat, immer schlimmer wurde. Das aber dann im Leid mein zweitrangiges Problem war, so makaber das klingt, weil der Alkoholismus so groß geworden ist oder so schlimm geworden ist, dass der Alkohol mir so geschadet hat, dass ich beinahe dran gestorben bin, weil ich meinem Körper so runtergetrunken habe und mich so zugrunde gerichtet habe, dass ich, ja, ich habe zum Schluss nichts mehr gegessen. Meine Leberwerte waren katastrophal. Ich hatte einen Gamma-GT-Wert von 3600 gehabt. Die Grenze ist bei 60. Als ich in der Entzugsklinik angekommen bin, haben die Ärzte gesagt, es gibt Menschen, die erreichen diesen Wert gar nicht, die versterben vorher. Was mir zugute kam, war, ja, Glück, vielleicht meine körperliche Konstitution, mein junges Alter mit 25. Und wenn du an diesem Punkt ankommst, mit so viel im Gepäck, ja, Ängsten, Panikattacken, Depressionen, den Alkoholismus und da 10 Tage verbringst und Alkoholentzug machst, kommst du mit deinen Gedanken, mit der Aufarbeitung erstmal überhaupt nicht hinterher. Du verstehst erstmal, also es sind zu viele Fragen, zu viele Fragen, auf die du zu wenig Antworten hast.
Bevor
Und
wir da jetzt einsteigen,
ja.
ich habe, also wir müssen das von vorne aufrollen.
Ja.
Also erstmal wurde ja sozusagen die Depression abgelöst vom Leidensdruck her, von der Alkoholsucht. Jetzt muss man dazu sagen, und auch dazu, ich verlinke die Podcast-Folge. Wir haben eine Podcast-Folge aufgenommen, letztes Jahr, glaube ich, schon, wo wir nur über deine Alkoholsucht und den Entzug sprechen. Die kann man sich gerne nochmal anhören. Das wurde aber ja bei dir sehr schnell, sehr schlimm. Also es gibt ja teilweise Alkoholiker, die leben 40 Jahre alkoholkrank und kommen nie an so einen Punkt, an dem du warst. Das heißt also, bei dir ist das ja also in einem Tempo gegangen, dass auch wirklich der körperliche Abbau so schnell war, dass irgendwann deine, wie du es eben schon gesagt hast, deine Symptome der Depression und der Panikattacken abgelöst wurden, weil der Leidensdruck durch deinen Alkoholkonsum viel schlimmer wurde.
Richtig,
und
ja.
schlimmer war als die Depressionssymptome. Jetzt wurden aber ja auch die ganze Zeit die Depressionssymptome verschlimmert durch den Alkohol. Also es war ja so eine Endlosschleife und Abwärtsspirale die ganze Zeit.
Das war es absolut gewesen. Und zum Schluss, oder du musst gar nicht so weit ans Ende der Geschichte gehen, relativ früh in der Geschichte sogar, also heute ist mir das klar, vermischen sich die Symptome. Also jeder, der depressiv ist, der kennt auch Ängste oder Panikattacken irgendwo. Jeder, der eine generalisierte Angststörung hat, wird auch ein bisschen depressiv sein irgendwo. Also das sind nicht scharf abgrenzbare Themen. Und es ist auch nicht so ungewöhnlich, dass man Ängste oder Depressionen, vor allen Dingen Depressionen, dass man sich aus dieser Depression, das habe ich ja gemacht, mit Alkohol oder mit anderen Substanzen, bei mir was der Alkohol rausholt, die wiederum nach diesem High, nach diesem Rausch dazu führen, dass du ein noch tieferes Loch fällst und wieder Alkohol brauchst, um da wieder rauszukommen. Und zum Schluss weißt du gar nicht mehr, und es ist auch nicht mehr wichtig, weil du so mit dir beschäftigt bist und so mit deinem Zustand haderst, was von was kommt. Denn letztendlich begünstigt alles das andere. Der Alkohol korreliert direkt mit der Depression und die Depression hat direkten Einfluss auf den Alkohol. Was kommt jetzt von was? Was ist jetzt nur der Entzug und was ist nur, also es ist schwierig. Es ist, ich habe das mal beschrieben, wie wenn du dich, stell dir mal vor, du kratzt dich auf deine Haut, dass sie rot ist und dann gehst du in die Sonne und hast einen Sonnenbrand. Wie viel Rot kommt jetzt vom Kratzen und wie viel Rot vom Sonnenbrand? Oder ist es überhaupt wichtig, wie viel Rot das Anteil davon, von was kommt? Du hast nur ein scheiß Problem, dass deine Haut im Arsch ist. Und diese Frage habe ich mir dann auch zum Schluss gar nicht gestellt. Ich habe es auch gar nicht verstanden. Ich konnte das gar nicht trennen. Zum Schluss hast du nur noch ein Thema. Also diese verschiedenen Themen, die zu Beginn noch vielleicht schärfer abgrenzbar waren, Alkoholismus, Depression, diese Themen wurden immer spitzer. Der Korridor wurde immer gefühlt. Also ja, gefühlt körperlich wurde das immer enger und war zum Schluss eigentlich nur noch ein Thema gewesen, wenn man so will. Später in der Aufarbeitung, nach dem Alkoholentzug, konnte ich das für mich dann schon so reflektieren und auseinanderdröseln, was gewesen ist.
Ich überlege die ganze Zeit und ich habe mich das letztes Mal schon gefragt, warum, wenn, also du hattest ja die Panikattacken und die Depressionen auch schon relativ lange, bevor das mit dem Alkoholkonsum so absolut durch die Decke gegangen ist, würde ich mal sagen. Und dir war wahrscheinlich auch bewusst, dass du das damit versuchst zu kompensieren. Also, okay, ich habe keine Ängste mehr, wenn ich einen gewissen Rausch habe. Oder ich bin sicherer, wenn ich einen gewissen Rausch habe. Und ich habe bessere Laune.
Ja, genau. So
War dir denn zu irgendeinem
ja.
Zeitpunkt, bevor es tatsächlich schon also bevor du trinken musstest, um keine Entzugssymptome zu bekommen, gab es zu irgendeinem Zeitpunkt einen Punkt, wo du überlegt hast, ob du mit gängigen Mitteln versuchst, gegen die Depression und die Panikattacken anzugehen, also irgendwie eine Therapie zu machen oder Antidepressiva oder irgendwas? Oder hast du gedacht, naja, nö, geht schon. Also, weißt du, was ich
Ja, ich
meine?
weiß absolut,
Gab
was du
es die
meinst.
bewusste
Ja,
Entscheidung zu
und
sagen, nö, ich sauf lieber?
ja. Ja, nee, also es gab einen ganz markanten Punkt. Es gab einen ganz markanten Punkt. Den kann ich vielleicht mal ganz kurz aufdröseln. Und zwar habe ich gemerkt, ich habe Ängste, ich habe Panikattacken und ich werde immer depressiver. Das habe ich gemerkt. Also heute weiß ich das. Ich habe zu Beginn natürlich keinen Namen dafür gehabt. Ich habe Symptome gespürt, die ich nicht einordnen konnte. Dann habe ich eine ganz lange Ärzte-Odyssee hinter mir, die mich körperlich untersucht haben, die Blutbilder gemacht haben, die Vitamine gemessen haben, die, und du findest ja auch immer hier und da was, so Zufallsbefunde. Oh, da ist ein bisschen was mit irgendwas, was eigentlich gar keine große Auswirkung hat, aber darauf stürzt du dich dann, ne? Also ich habe jeden Strohhalm genommen, der vermeintlich irgendwas sein könnte, woher meine Ängste oder meine Depressionen kommen. Letztendlich war es nie irgendwie der tatsächliche Grund gewesen dafür. Und ich würde sagen, ich habe mindestens ein Jahr so eine Ärzte-Odyssee hinter mir, wo ich alles Mögliche untersucht worden ist, MRT, alles Mögliche gemacht wurde. Und irgendwann hat mich mein Hausarzt, das weiß ich noch, mit 19 zum Neurologen geschickt. Ich wusste damals gar nicht, was ein Neurologe überhaupt macht. Die haben mir EEG gemessen, also Wellen gemessen sozusagen, ob da die Kommunikation irgendwie auffällig ist. Und ich wusste gar nicht, was die da überhaupt machen. Die haben nur gesagt, es ist alles in Ordnung. Und dann kam ein entscheidender Punkt. Dann hat dieser Neurologe vor mir gesessen, das weiß ich noch. Und hat zu mir gesagt, möchten Sie mir irgendwas erzählen? Da habe ich gesagt, was denn? Und das Gespräch ging hin und her. Ich kann es nicht mehr so exakt rekonstruieren. Ich war 19. Also so ungefähr vor 5 Jahren war das. Ich mach Spaß. Ja, und dann bei dem Zeitpunkt wusste ich, okay, das ist was Psychisches. Und dann hatte ich die Wahl gehabt, er wollte mir Antidepressiva damals geben, der hat es mir angeboten, hat gesagt, ich mache das nicht gerne bei so jungen Menschen wie Sie. Man kann da rauskommen, man kann eine Therapie machen. Er hat mir das alles angeboten. Ich bin damals in mein Auto gegangen, habe das alles auf mich wirken lassen. Das war alles viel zu viel gewesen. Und bevor ich drüber nachdenken konnte, ob ich das mache, und vielleicht kennen das viele Menschen, diese Theorie zu wissen, okay, ich kann jetzt in Behandlung gehen, ich kann jetzt Medikamente nehmen, aber dieser Schritt ist zu tun. Er war so schwierig für mich gewesen, weil er ja natürlich damit verbunden ist, nicht wie bei anderen Krankheiten mit, wie kommuniziere ich das, was ich da mache. Bei meinen Eltern, wir haben keine Ahnung, was das überhaupt ist. Und ich hatte keine Kraft, das zu erklären. Ich hatte Angst vor Unverständnis gehabt. Und dann habe ich gemerkt,
Ist
ey,
das
du
auch
hast.
so ein typisches Angst vor Ablehnung, Angst vor Verurteilung, weil ja alles gerade, ich meine, als du 19 warst, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Und sind wir mal
Ja.
ehrlich, sind jetzt keine 5 Jährchen oder 6 Jährchen.
Ja, es war
Es sind
Spaß
schon,
gewesen.
ne,
Es sind 17
es
Jahre,
sind schon eher so 17-Jährchen.
ja.
Da war das ja gefühlt noch weiter entfernt von der Gesellschaft als jetzt. Jetzt dank Menschen wie dir, und vielleicht auch zu einem kleinen Teil mir. Und ganz vielen anderen Menschen, die offen über solche Themen sprechen oder auch Psychologen und so. Also wir haben ja eine ganz andere Wahrnehmung heute und immer noch
Total, total.
fühlen sich Menschen dafür verurteilt und werden teilweise auch dafür verurteilt. Aber
Total,
vor
ja.
17 Jahren war das ja eine ganz andere Nummer.
Ich überlege gerade, was für ein Jahr das war, wenn ich zurückrechne. Ich bin aber gerade ein bisschen blöd. Vor 17 Jahren war 2005, 2004, ich weiß es gar nicht mehr. Und damals gab es kein Social Media, es gab kein Insta, kein Facebook. Ich glaube, es gab, wir beide kennen es noch StudiVZ oder wer kennt wen, also überhaupt nicht vergleichbar. Da gab es auch diese Themen eigentlich so gut wie gar nicht. Es gab kein YouTube oder Kinderschuhe, wenn überhaupt dann Kinderschuhe. Also gab es Katzenvideos damals auf YouTube, mehr nicht.
Und
Und es gab,
Asi-Toni. Es gab auch
und
Asi-Toni.
ja, genau. Also das kann man gar nicht vergleichen. Ne? Es war nicht das Werkzeug oder ein Kommunikationsmittel für Menschen wie uns oder sonst irgendwas. Ich hatte, was es damals gab, war Internetforen. Das war das Einzige. Ab und zu habe ich da was gefunden, aber du konntest dich da nicht richtig austauschen. Und da waren ganz viele Leute auch, die du nicht einschätzen konntest. Erzählt dann nur Mist oder sind das irgendwelche Bekloppten? Und du kannst das als 19-Jähriger einfach nicht einordnen. Und das war jedenfalls damals in meiner Wahrnehmung so gewesen. Ich habe damals keinen, also heutzutage habe ich den Eindruck, wenn ich den Fernseher einschalte, wenn ich irgendwelche Sendungen gucke, Talksendungen, Late Nights gucke, überall stoße ich mal irgendwo auf dieses Thema, weil irgendein Sänger, irgendein Schauspieler, irgendjemand, den du kennst, von irgendwas erzählt, dass er Panikattacken hat oder irgendwas, aber irgendwas von diesen Themen berichtet. Also ich nehme schon wahr, klar, mit meiner Vergangenheit habe ich auch so eine selektive Wahrnehmung, aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass man drüber stolpert. Damals habe ich das Gefühl gehabt, ich habe das noch nie gehört. Ich hab den Eindruck gehabt, dass das, habe das medial noch nie wahrgenommen, dass das ein Mensch hat.
Ja, und ich glaube, dass die Angst vor, was sagen dann die anderen, und gerade bei psychischen Erkrankungen ist es ja ganz oft so, dass man das Gefühl hat, oder dass Menschen, die betroffen sind, berichten, sie haben das Gefühl, nicht mehr zur Gesellschaft zu gehören, als schwach wahrgenommen zu werden, als
Ja.
irgendwie geisteskrank, ne, als bescheuert, als Freak, als was
Ja.
auch immer.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass das erstens mit 19, also in dem Alter, und zweitens noch zu einer Zeit, wo eben nicht offen drüber gesprochen wurde, noch mal krasser war als jetzt. Und auch jetzt geht es verdammt vielen Menschen noch so. Und gerade Männer, ich weiß nicht, ob das bei dir auch noch mal ein Thema ist, dass das irgendwann im Laufe der Jahre so ein bisschen an deiner Männlichkeit gekratzt hat, in Anführungszeichen. Aber gerade bei Männern, und da gibt es ja auch ganz viele Zahlen zu, dass die weniger in Therapie gehen, dass sie sich weniger diagnostizieren lassen, dass sie eher dazu tendieren zu trinken, wenn sie solche Symptome haben, bevor sie in Therapie gehen, weil dann denken, ja, sie sind bescheuert und schwach. Und gerade als Mann möchtest du ja auch nicht als schwach wahrgenommen werden. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es in dem Alter ohne Zugang zu, okay, ich bin nicht alleine, das haben ganz viele andere Menschen, und als junger Mann echt heftig gewesen sein muss.
Entschuldigung, ja, beides stimmt, aber nicht gleichermaßen. Schwäche war bei mir sehr damit verbunden gewesen, Angstgefühle zu haben. Angstgefühle ist Schwäche. Wenn du in soziale Situationen gehst, dich mit Menschen triffst, feiern gehst, ein schönes Mädel dich anspricht, nimm alles Situationen, die du willst, und du spürst Angst. Vielleicht am Anfang erstmal nur Nervosität, aber später richtige Angst und Panikattacken. dann bist du schwach in der Situation. Das war für mich einfach ein Synonym, das war ein Gleichnis. Angst zu spüren ist Schwäche, weil du leitest ein Verhalten daraus ab. Das Verhalten ist, du kannst etwas nicht. Wenn du etwas nicht kannst, dann bist du schwach. Du siehst ja auch um dich herum, dass andere das scheinbar mit Leichtigkeit können. Du interpretierst das gar nicht, ob derjenige auch Angst hat oder vielleicht betrunken ist. Aber du bekommst gezeigt, dass die Dinge, die du nicht kannst oder die dir schwerfallen, einfach sind. Weil um dich herum.
Also ist das dann auch so ein Versagensding?
Ja, es ist. Also du kommst dir sehr alleine vor und jede Situation, in der du bist, hast du das Gefühl, du kannst das jetzt nicht sagen, weil es gibt keinen Menschen außer dich auf dieser Welt, der sich gerade so fühlt.
Ja, ich höre das ganz, ganz oft also von Menschen mit egal welcher Biografie und egal mit welcher Erkrankung oder mit welchem Thema oder vielleicht auch gar nicht unbedingt mit einer speziellen Erkrankung, sondern vielleicht einem speziellen Mindset oder einem Gedankengang oder gerade einem Problem oder einer Herausforderung, dass ich glaube, wir Menschen prinzipiell dazu tendieren, das Gefühl zu haben, wir sind damit alleine.
Ja.
Niemandem geht es so, keiner wird es verstehen können. Wir sind der einzige Alien auf diesem Planeten, dem das jetzt so geht.
Ja.
Und deswegen, wenn das jemand merkt oder wenn wir das kommunizieren, werden wir verurteilt und dann werden wir ausgestoßen und ne, so.
Das Problem an der Sache ist, dass es ja tatsächlich gar nicht, dass die Wahrnehmung, also ich erkläre es gleich, die Wahrnehmung ist ja gar nicht in dem Moment so falsch, weil tendenziell Menschen, die Angststörungen, Panikattacken, Depressionen haben oder sonst irgendwelche psychischen Leiden haben, tendenziell, wenn die Symptomatik sehr ausgeprägt ist oder so ausgeprägt ist, wie ich sie hatte, dass du schon im Alltag drunter leidest und in Situationen Probleme hast, sie durchzustehen, nicht in diese Situation gehen, zumindest zum großen Teil, vielleicht eher daheim bleiben. Das heißt, du siehst die Menschen nicht so. Du siehst ja den Menschen, denen es scheinbar leicht fällt. Es ist also eine natürliche, selektive Wahrnehmung, die du automatisch hast, die du in dem Moment aber nicht begreifst. Das heißt, wenn du auf eine Party gehst, wirst du natürlich 99% der Menschen, die du dort triffst, sehen, dass es denen gut geht, dass es denen leicht fällt, dass es denen Spaß macht, dass denen nichts schwer fällt, was sie gerade tun und dass alle ausgelassen sind. Es gibt bestimmt genauso viele Menschen, die gerade zu Hause auf der Couch sitzen und tief traurig sind und das überhaupt nicht könnten. Aber die stehen nicht neben dir, die sind zu Hause auf der Couch. Das ist das Problem. Das verstehst du aber nicht in dem Moment. Und das ist auch nicht dein, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, Maßstab. Aber du willst ja, und das war ja bei mir auch eine große Rolle, eine Anerkennung haben irgendwo. Das heißt, mein großes Problem war gewesen, dass dort, wo ich die Liebe gesucht habe, ich war nicht imstande dazu, sie dort zu finden, weil ich nicht imstande dazu war, in die Situation zu gehen. Und dafür habe ich den Alkohol gebraucht. Also jetzt, um ein plattes Beispiel zu bringen, um der Coole zu sein. Du kannst nicht cool wirken, wenn du eine Panikattacke hast oder wenn du depressiv bist. Nur sehr punktuell, das fällt dir sehr schwer. Wenn du aber den Alkohol benutzt, dann merkst du, dass du es kannst. Und dass du auch die Resonanz vom Außen bekommst. Es ist ein doppelter und dreifacher Teufel, der sich da einschleicht. Das heißt, du hast nicht nur die Angst und die Panik gemildert oder die Depression gemildert oder medikamentiert, sondern du hast auch dich zu einer Version gemacht, dein volles scheinbar Potenzial ausgeschöpft, indem du vielleicht eloquent bist, mit einer Frau sprechen kannst, mit Kumpels, alles das, was ich gerade gesagt habe. Und das, um auf diese andere Situation zurückzukommen in meinem Auto, das ist so ein krasser Gegensatz, als wenn ich jetzt Medikamente oder eine Therapie gemacht hätte. Das eine war für mich damals jedenfalls Eingeständnis einer Schwäche, Dinge, die ich nicht kann, das Selbstbild, was ich gerne sein will, bin ich nicht, das muss ich mir eingestehen, ich bin schwach. Und das andere ist so verlockend und so romantisch und so sexy. Einfach, es ist ein Unterschied, wo du zu deinen Kumpels gehst an den Tisch und sagst, Leute, ich bin depressiv und ich habe Ängste und ich mache jetzt eine Therapie. Oder ob du dich da hinsetzt und nach dem dritten Bier der Coole bist. Das war zu einfach gewesen.
Ja, und es sieht halt auch aus wie the easy way out.
Ja, absolut. Ja?
Und es ist ja auch verfügbar nonstop. Also es wirkt natürlich, wenn man nicht weiß, in welche Abwärtsspirale man da geraten kann, wirkt es erstmal wie eine relativ einfache Lösung. So.
Richtig.
Okay. Das heißt also, auch während der ganzen Zeit dann war erstmal Therapie für dich keine Option mehr. Und dann wurde ja irgendwann die Alkoholsucht sowieso so schlimm, dass das ein ganz neues Problem kreiert hat. Aber
richtig.
Therapie war erstmal.
Therapie war erstmal emotional an ACTA gelegt, weil der Alkohol, und ich sag's nochmal dazu, Alkohol ist überhaupt gar keine Lösung. Ich habe es zu Beginn des Podcasts gesagt, ich bin fast dran gestorben. Ich wiederhole es nochmal. Aber damals, ich habe ja nicht gesehen, wo das hinführt. Damals war es für mich tatsächlich eine Lösung, die in diesem Moment irgendwie, wie ich es gerade beschrieben habe, funktioniert hat, die mich zu dem gemacht hat, was ich bin. Und das war einfach so immens stark und so überzeugend, dass ich davon nicht weggekommen bin. Und auch wenn sich mit dem Alkohol mit der Zeit Probleme eingeschlichen haben, erschien es mir trotzdem immer noch als die bessere Lösung. Sehr, sehr lange. Erst als das klar war, dass das nicht die bessere Lösung ist, bin ich da nicht mehr rausgekommen. Da war es schon zu spät. Da war schon der Point of No Return gewesen, sozusagen.
Also der Punkt, an dem es tatsächlich auch eine körperliche Abhängigkeit gab und du einen gewissen Pegel halten musstest, um überhaupt noch irgendwie überleben zu können.
Wo ich Entzugserscheinungen hatte. Ganz einfach, ja.
Okay. Gut, dann fast forward to hier deinem Entzug. Das heißt also, du warst irgendwann an einem Punkt, an dem du den Alkoholentzug machen musstest, weil du sonst daran gestorben wärst. Sehr wahrscheinlich wird dir in dem Moment auch nicht durch den Kopf gegangen sein, was du dann danach machst mit deiner Depression, weil da warst du ja so jenseits von Gut und Böse, und kurz, tatsächlich kurz davor, einfach nicht mehr zu leben. Nur um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, dir war auch nichts mehr möglich als brechen und schlafen.
Richtig, richtig.
Und
Ich habe,
also
ja.
es ging ja nichts mehr.
Richtig. Ja, nur um das in zwei Sätzen zu sagen, genau. Ich habe in kürzester Zeit ganz viel abgenommen. Ich war Haut und Knochen, habe rot unterlaufene Augen permanent gehabt, habe mich jeden Morgen und übergeben mehrfach, obwohl ich nichts im Magen hatte. Es war wirklich ein fürchterliches Schauspiel gewesen. Habe jeden Morgen Galle gebrochen. Teilweise war sogar ab und zu Blut mit dabei gewesen. Ich will, manchmal denke ich mir, es ist wirklich schlimm, diese Details auch zu erzählen. Manchmal rot unterlaufene Augen, irgendwann waren die gelb geworden. Ich habe mich selber im Spiegel gesehen, habe mir dann irgendwann gedacht, so muss jemand aussehen, der stirbt. Und habe mich nur noch zwischen Bett bewogen. Ich habe mich, guck mal, Izzy, du kennst meine Wohnung. Ich bin noch nicht mal mehr auf den Balkon ein Rauchen gegangen. Ich habe im Bett geraucht. Ich bin noch nicht mal diese 5 Meter gegangen. Es gab so einen Moment, da habe ich irgendwie mich meinem Schicksal ergeben. So, ich wusste, hier kommst du irgendwie nicht raus.
Das heißt also, irgendwann war es nur noch das Schlafzimmer, weiter ging es nicht mehr. Es gab nur noch Flasche Whisky im Bett,
Richtig.
Eimer nebendran zum Brechen
Ja.
und Zigaretten. Und ab
Richtig.
und zu ein paar Gummibärchen. Und wenn ein guter Tag war, glaube ich, eine Scheibe Toast.
Scheibe Toast, ja, also die letzten paar Tage gar nicht mehr, aber zwischendrin noch Scheibentoast und Gummibärchen, ja. Das
Okay,
war das
also.
Allerhöchste der Gefühle gewesen.
Das war so komplett das Szenario, nur damit wir das nochmal auf dem Schirm haben, bevor du in den Entzug gegangen bist. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war dir wahrscheinlich auch scheißegal, wie das mit deiner mit den Panikattacken oder der Depression weitergeht. Hauptsache, du überlebst jetzt erstmal diesen Entzug.
Ja, aber ich war trotzdem hochdepressiv und hatte total Angst und ich war halt bei einer dauerhaften Panikattacke eigentlich gewesen. Und trotzdem war in dem Moment das makabererweise mein zweitrangiges Problem gewesen.
Ja, zumal ja auch der Alkohol an dem Punkt nicht mehr geholfen hat.
Nein,
Also,
überhaupt
ne,
nicht
es
mehr.
war ja auch keine Lösung mehr,
Ja,
weil
richtig.
die dauerhafte Panikattacke war ja trotzdem da und
Ja.
die Depression die schlimmer als jemals zuvor, obwohl du ständig weiter getrunken hast. Das heißt also, an dem Punkt hat es halt auch nicht mehr geholfen.
Richtig, ja, es regelt so ein bisschen der Alkohol, weil du so abhängig körperlich bist, regelt der Alkohol so ein bisschen dein Nervensystem runter, dass du halt nicht total entzügig bist, ne? Ist ja klar, das tut es schon, aber das ist weit weg von irgendeinem normalen Zustand. Also du hast die Wahl zwischen Pest und Cholera. Wenn du nicht trinkst, dann hast du das Gefühl, du stirbst gleich, du kippst gleich um, das ist fast nicht aushaltbar. Und wenn du trinkst, dann ist das gemilderte, also das ist in einer milderen Form vorhanden. Aber den Zustand gut, den gibt es nicht mehr.
Okay. Das heißt, du bist in den Entzug gegangen. Auch darüber haben wir in der Podcast-Folge zu deiner Alkoholsucht gesprochen. Da müssen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen, aber du hast den Entzug gemacht, du kamst da raus, warst trocken,
Genau.
hast den Entzug überstanden und dann sind aber ja immer noch
Ganz viele
Depressionen,
Fragen. Ganz viele
dann sind ja
Fragen
immer
und
noch Depressionen da.
ja.
Und immer noch Panikattacken und gegebenenfalls noch ein paar Folgeschäden von dem Alkohol und dem Entzug. Und wahrscheinlich 1000 Fragen in dem Kopf. Wie mache ich jetzt weiter? Was mache ich jetzt mit der Depression jetzt, wo ich nicht mehr trinken kann? Trinke ich vielleicht doch? Was geht einem da? Wie geht es dann weiter? Weil irgendeinen Weg musst du ja für dich gefunden haben. Und ich habe es am Anfang schon gesagt, es ist schon nicht einfach, nur aus der Alkoholsucht rauszukommen. Es ist auch schon nicht einfach, nur aus einer Depression rauszukommen oder nur aus einer Angststörung. Mm. Aber du hast ja alles drei gleichzeitig gehabt.
Ja. Yeah.
Und dann war das eine weg, mit dem du versucht hast, die anderen zu betäuben, aber die beiden anderen waren ja noch da.
Ja, ich benutze gerne die Metapher, dein Kartenhaus ist zusammengebrochen und auf dem Boden lagen hunderte oder tausende Karten, verdeckt vor mir nach dem Entzug, und hinter jeder Karte stand eine Frage. Wenn du so viele Karten siehst, so viele Fragen im Kopf hast, da traust du dich manchmal gar nicht, die erste aufzudecken, weil es so viel ist. Und das war unheimlich schwierig gewesen. Und auf der einen Seite, also der erste Effekt, als ich aus dem Entzug gekommen bin, ich war erstmal sauglücklich gewesen, dass ich überhaupt überlebt habe, dass ich es geschafft habe. Und ich war immer noch kurz danach in diesem Überlebensmodus, weil meine Leberwerte nicht sofort gut waren. Ich bin immer noch da entlassen worden mit einem Gamma-GT von 300, der immer noch exorbitant hoch ist, aber nicht mehr so schlimm, dass du als akut was befürchten musst. Ne? Also erstmal ging es darum, körperlich mich weiter in einem guten, beobachtbaren Zustand zu behalten. Ich musste weiter von Ärzten betreut werden. Das war das eine. Aber gleichzeitig habe ich mir die Frage gestellt, verdammt, wie konnte es so weit kommen? Was ist die letzten Wochen und Monate passiert? Und was ich jedem raten kann an der Stelle, weil es ist unheimlich schwer, sofort oder zeitnah einen Therapieplatz zu finden. Ne? Darauf ist es nämlich hinausgelaufen. Und das würde ich jedem empfehlen, auch wenn es nicht 1:1 passt auf euch. Aber nehmt jedes Angebot wahr. Manchmal Time is money, passt in dem Moment nicht, aber Time is King. Time ist manchmal King. Und ich habe parallel dazu, zu diesem ärztlichen, körperlichen Untersuchungen, die ich gemacht habe, direkt, und mir war das völlig egal gewesen, ich bin zu Caritas gegangen. Ist mir auch völlig egal, was für einen Ruf die haben, aber da kannst du sofort instant sagen, ich brauche jetzt einen Termin, ich muss mit einem Psychologen sprechen, mit einem Suchtberater sprechen, über meine mentale Situation, und bin da hingegangen. Da bekommst du 6 Stunden, kannst mit einem Psychologen reden, und du musst da nicht über Abhängigkeit reden, du kannst auch über Depression sprechen. Also denkt nicht in so Schubladen, Leute, ne? Das ist ganz wichtig. Ihr könnt da hingehen und über Depression auch sprechen, und da werdet ihr nicht adäquat genau auf euch zugeschnitten, aber ihr bekommt die ersten Fragen, die ihr so von eurem Kartenhaus umdreht, vielleicht die ersten Fragen beantwortet oder bekommt ein Gespür dafür, wo geht das hin? Ihr könnt Dinge vielleicht erstmal einordnen, euch neu sortieren. Das war ganz wichtig gewesen, als ich das gemacht habe. Deswegen, immer wenn Leute mich fragen, was hast du gemacht? Es war nicht diese eine Sache. Jede Sache hat mir ein bisschen was gebracht. Und diese erste Anlaufstelle der Caritas, ein paar Tage nach dem Entzug, das hat mir unheimlich geholfen, mich mental, gedanklich überhaupt erstmal zu ordnen, was gerade passiert ist und um was es geht. Denn ich habe sehr schnell verstanden, okay, Therapie, ich muss ganz viel aufarbeiten, wo die Depressionen hergekommen sind, wo die Ängste hergekommen sind. Und ich will die nicht mehr haben, weil jetzt, wie du es schon gesagt hast, die Lösung nicht mehr da ist. Die Lösung muss ja irgendwo anders drin liegen. Und ich hatte keine Antwort darauf. Ich dachte, wie sollst du das schaffen? Ich wusste, ich will keinen Alkohol mehr trinken. Aber wie willst du jetzt, weil du identifizierst dich ja mit deinem alten Ich. Also mit deinem alten Ego von früher, von eben gerade habe ich ja noch gesoffen, Party gemacht, was weiß ich was gemacht. Der will ich ja sein, aber wie soll ich das ohne Alkohol machen?
Und ja, und vor allen Dingen ist natürlich, halt, ne? Natürlich ist so eine Depression, und du hast ja viele Symptome das letzte Mal schon erklärt, und ich habe ja auch schon Interviews gehabt mit anderen Menschen, die von ihrer Depression erzählt haben. Das sind natürlich Symptome, die einen auffressen. Und wenn man dafür dann keine Lösung mehr im Kopf hat, weil die man vorher hatte, hat man jetzt nicht mehr, dann macht ja auch schon das Angst. Also was ist, wenn die ganzen Symptome in vollem Umfang wieder zurückkommen und ich aber die Lösung dafür nicht mehr habe?
Ja, und was ich dazu an der Stelle sagen will, weil mich das ganz viele fragen, ist vielleicht ganz wichtig, wie schnell geht sowas weg? Also wenn ihr auch ein Konvolut habt an Krankheiten, Krankheitsbilder, Symptombilder, alleine, und ihr das medikamentiert mit Alkohol oder anderen Substanzen, alleine nur dadurch, dass man die Substanz weglässt, ist nichts gelöst, überhaupt nichts. Aber die Symptome, die haben sich schon allein dadurch in gewisser Maße verbessert. Die waren nicht gut, um Gottes Willen. Aber du hast recht, es ist unheimlich schwer, dann überhaupt dran zu glauben, dass es eine andere Lösung geben kann. Weil ich habe sie mein ganzes Leben ja nicht gehabt. Und ich habe auch am Anfang gedacht, ja gut, Therapie, man hat ja so ein Bild davon, da redest du mit jemandem, aber was soll das bringen? Ich meine, es ändert ja nichts daran. Ich fühle mich halt so. Also ich kann jeden, der so denkt, verstehen, dass Man sieht es von außen ja nur so, was ist eine Therapie? Ja, da gehe ich zu jemandem hin und rede über meine Probleme. Und was ändert das an meinem Problem? Gar nichts. So habe ich am Anfang auch gedacht. Also wenn jemand so denkt, macht es trotzdem mal. Und dann werdet ihr merken, dass es gar nicht darum geht. Das hat sehr viel Sinn, das Ganze. Und was mir auch sehr schnell geholfen hat, das ist das waren schon so erste Maßnahmen, die ich versucht habe, schon schnell umzusetzen. Das ist sehr individuell, aber ich habe schon schnell versucht, kleine Dinge zu machen. Das heißt, strukturierter Alltag, stehe immer um dieselbe Uhrzeit auf.
Ganz kurze Zwischenfrage. Bist du zu dem Zeitpunkt schon wieder arbeiten gegangen? Hattest Nein. du überhaupt noch einen Job? Warst du krankgeschrieben?
Ich bin damals zu meinem Arzt gegangen, habe gesagt, mir geht's noch nicht so gut, ich weiß nicht, ob das 3 Wochen, 4 Wochen waren. Ich glaube, einen ganzen Monat war ich noch daheim. Und diese Zeit habe ich mir gegeben und dann hat mein Arzt mir auch versprochen, in einem Monat aber auch natürlich unter der Abmachung, ich bin nicht im Monat daheim und liege auf der Couch, sondern ich versuche meinen Zustand schon zu verbessern, proaktiv, ne? Indem ich mir Hilfe hole und sowas. Also das wollte mein Arzt schon sehen, ist klar. Aber er hat gesagt, nee, diesen Monat geben wir mir und gucken dann nach einem Monat, wie das aussieht, ob wir das verlängern sollen oder nicht. Na, das muss man halt eng mit dem Arzt absprechen. Und ich bin tatsächlich, glaube ich, nach 4 oder 6 Wochen dann wieder das erste Mal zur Arbeit gegangen und habe überlegt, ob ich so eine Wiedereingliederung mache, also so ein ruhiges, ne, Teilzeit oder so, aber ich bin wieder voll eingestiegen. Aber diese 4 bis 6 Wochen habe ich mir gegeben, ich weiß gar nicht mehr, wie lang es war, sodass ich mich voll auf die Recovery am Anfang konzentrieren konnte, sozusagen. Und in diesen 4 und 6 Wochen habe ich auch schon ganz viel umgesetzt an Kleinigkeiten, die aber am Anfang ganz wichtig gewesen sind. Und das war auch ein Teil der Verhaltenstherapie dann später gewesen, Dinge in den Alltag zu implementieren, die ganz, ganz wichtig sind, die dich irgendwie so ein bisschen durch den Tag lotsen, die dir so einen roten Faden geben, sage ich mal, ne? Die dich so stützen irgendwo, an denen du dich orientieren kannst. Das habe ich ganz schnell probiert umzusetzen und vieles fand ich auch erstmal nicht so geil und so und du hast auch nicht immer Lust, aber wenn du es machst, merkst du, dass dein Grundniveau, auf dem du dich bewegst, wenigstens konstant ist und nicht so sehr schwankt, weil du so einen Alltag so Station hast, an die du dich langhangelst. Ne? Du bist nicht so auf dich zurückgeworfen, was mache ich jetzt mit mir, sondern ich stehe morgen auf, mache ich mir einen Kaffee. Das war eine Herausforderung für mich. 9 Uhr aufzustehen oder 8:30 Uhr aufzustehen, früher habe ich es nicht geschafft, Kaffee zu machen. Ich frühstücke einem, dann fahre ich zum Supermarkt, dann hole ich mir ein Brötchen, dann mache ich mir das. Und dann gehe ich, also Alltag, und dann gehe ich eine halbe Stunde spazieren. Also, und das mache ich jeden Tag. Und du merkst, wie sich zumindest die Amplitude der Depression so ein bisschen einpendelt. Das klingt so ganz banal und nicht jeder kann das, aber das sind kleine Dinge, mit denen ich sofort angefangen habe.
Das heißt, für dich war, obwohl du diese Meinung, dieses Bild von Therapie hattest, war für dich klar, du willst eine Psychotherapie machen?
Nicht sofort so, aber ich wusste, ich nehme jede Hilfe in Anspruch, die ich mache vor nichts halt. Mir ging es so schlecht, ich stand mit einem Bein, du weißt, im Grab und mir war klar gewesen, ich hätte schon viel früher mir Hilfe holen müssen, aber mir war nicht klar gewesen, was ich gebraucht habe. Das heißt, ich habe viel probiert. Caritas, ich bin nochmal in eine Selbsthilfegruppe gegangen. Deswegen sage ich den Leuten immer, probiert alles aus, bei jedem funktioniert was anderes. Bis ich dann
eine Selbsthilfegruppe für trockene Alkoholiker, ja. Also so in Richtung anonymer Alkoholiker.
Genau, richtig.
Oder, okay.
Ja. Aber ich habe gemerkt, dass es nichts für mich ist. Das habe ich schon bei der ersten Stunde gemerkt. Das ist ganz subjektiv, das kann jeder anders empfinden. Das ist auch ganz normal. Das hat seine Vorteile, aber es hat mir nichts gebracht, sozusagen in dem Sinne. Das war nicht meins gewesen halt. Ne? Und dann war mir klar gewesen, nachdem ich bei der Caritas gewesen bin und nachdem ich schon die ersten Maßnahmen umgesetzt habe, ich habe zum Glück von meinem Arzt sehr schnell und von meinem Psychiater eine Therapie vermittelt bekommen und bin dann ziemlich schnell in eine Verhaltenstherapie gekommen, die ich dann begonnen habe. Und das war mir schon relativ klar, du musst das machen. Ich wusste damals aber nicht, was das bringt.
Ganz kurze Frage dazu,
ja.
Weil ich mir vorstellen kann, dass es einigen ähnlich geht. Du hattest zu dem Zeitpunkt ja gar keine Ahnung von Psychotherapie. Du hattest vorhin schon gesagt, was du für ein Bild davon hattest.
Mhm.
Hast du dir bewusst eine Verhaltenstherapie ausgesucht? Wusstest du, was es noch für Psychotherapiemethoden gibt, die kassenärztlich übernommen werden? Oder hat dir dein Arzt einfach irgendwas vermittelt und dann bist du da halt hin?
Im Grunde genommen war es das gewesen. Also man hat, also ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals hat man das Wort Verhaltenstherapie ganz oft gehört. Das habe ich bei der Caritas gehört, das habe ich bei den Alkoholikern gehört, das habe ich bei meinem Arzt gehört, immer das Wort Verhaltenstherapie. Also das ist halt immer wieder gefallen. Ich konnte mir nichts darunter vorstellen. Ich dachte, ja, das wird schon so die Standardtherapie sein. Keine Ahnung. Ich wusste einfach nicht, was damit gemeint ist. Und ja, ich hatte ein ganz naives, oberflächliches, keine Ahnung. Ich habe zwar auch gegoogelt, was das ist, ich habe schon verstanden, um was es da gehen soll, aber ich konnte mir nicht vorstellen, was es mir bringt, so wirklich. Also ich konnte mir den Benefit nicht so richtig ausmalen, so, ne? Ich dachte, ja, also so wie viele halt denken, ne? Ja gut, dann rede ich drüber, ja gut, und dann mache ich halt das und ja, und dann was ändert das? Aber auch das muss man wirklich dazu sagen, Leute, wenn ihr depressiv seid, auch das macht die Depression. Auch das wird ja madig geredet. Ja, okay, dann sage ich das, ja, dann mache ich Sport oder keine Ahnung. Das geht ja, das ist wie ein roter Faden. Und ich irgendwie konnte ich das aber schon reflektieren, dass ich dem Impuls nicht nachgehe, dass das Schwachsinn ist, sondern das mache. Weil ich auch.
Zumal, du hattest ja auch nicht mehr wirklich was zu verlieren, ne? Also ich meine, du warst ja schon mit einem Bein halb im Grab, hast das überlebt und warst dann im Punkt, an dem du wusstest, okay, jetzt, also ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, irgendwas muss ich tun, trinken kann ich nicht mehr. Also so viele Lösungswege, die du sonst gegangen wärst, gab es ja nicht. Das heißt also, du kamst ja eigentlich nicht drum rum, einfach auszuprobieren, was es so an Lösungen gibt, ohne zu wissen, ob die für dich funktionieren oder nicht.
Mhm.
Aber zumindest die Neugier oder vielleicht die Demut zu haben oder auch den Respekt vor der Situation zu sagen, ist mir scheißegal, ich probier's halt. Danach kann ich immer noch sagen, es hat nicht funktioniert.
Genau,
aber
genau, ja. Es war einmal das gewesen. Es war aber auch das gewesen, dass ich ziemlich schnell gemerkt habe, und auch das höre ich von vielen Menschen, das war bei mir auch so gewesen. Es tut so gut, wenn du so viele Jahre den Eindruck hattest, ich bin allein auf dieser Welt mit diesem Zustand, mit diesen Gefühlen, mit diesen etlichen Situationen, in denen ich gewesen bin, wo ich gedacht habe, kein Mensch fühlt sich jetzt so, nur ich fühle mich so. Und egal, ich könnte jetzt auf diesen ganzen Platz und auf diesem ganzen Party, wo ich bin, jeden ansprechen, keiner wird das verstehen. Und dann stehst du irgendwann vor einem Menschen, der sagt, du, ich kenne das. Und du glaubst ihn erstmal nicht. Nein, nein, du kennst das nicht. Dann sagt er, doch, doch, ich kenne das. Und dann bringt er dir ein Beispiel und du sagst so, ja, ja, so habe ich mich gefühlt. Ja, ja. Und plötzlich merkst du zum ersten Mal ein Gefühl der Freude. Und dann denkst du dich, worüber freust du dich denn? Das ist doch nicht cool, dass er das, ihm geht's ja auch schlecht. Aber dieses, so eine Erleichterung, nee, ey, mir geht's auch so. Und das habe ich gemerkt, dass das viel, viel mir geholfen hat. Auch dann in der Therapie, und da habe ich sehr viel Hoffnung drauf gelegt, dass ich mit jemandem spreche, der das versteht. Der das nicht unbedingt ein Therapeut selber erfahren haben muss, aber der das versteht, der auch nicht urteilt. Und ja, viele sagen, ja, der hat das auch selber nicht, aber davon habe ich mir sehr viel versprochen, weil ich gemerkt habe, dass das sehr viel mit mir gemacht hat. Auch später noch, wo es mir schon lange besser ging, also bis vor ein paar Jahren ging, oder auch heute noch, wenn mich jemand anspricht und sagt, du, ich weiß ich nicht, ich finde immer schön, so, ja, es klingt so makaber, aber dann doch so einen Leidensgenossen zu finden. Und es ist immer so ein, es gab mehrere Magic Moments in meinem Leben. Ich hatte zum Beispiel einmal eine Panikattacke gehabt vor Jahren, also da habe ich auf der Arbeit was gemacht, da haben mich 20 Leute angeguckt, hatte ich eine Panikattacke, ich habe es durchgezogen, ich stand so auf der Bühne mehr oder weniger und danach kam jemand zu mir, ich bin auf Toilette geflüchtet und wusste nicht, was ich machen soll, und dann kam jemand zu mir und hat seinen Arm auf meine Schulter gelegt und hat gesagt, das weiß ich noch bis heute, Onkelchen, habe ich auch, hat keiner gemerkt, brauchst du keine Gedanken zu machen. Ich sag, wie, oh. Was? Und das war, ey, ohne Scheiß, ich habe den umarmt, hat gesagt, Panikattacken habe ich auch. Hat keiner gemerkt, brauchst keine Gedanken zu machen. Und diese Magic Moments, die gab es öfter. Und das macht was mit dir. Und plötzlich gehst du anders schlafen. Und plötzlich, wenn du mal einen Anflug von Angst hast, denkst du an den Onkel, der da vor dir stand, der nicht wirklich mein Onkel ist. Der hat das nur so gesagt. Ne? Und das macht es schöner. Ich kann das nicht beschreiben, aber es nimmt dir so viel, weil dann merkst du auch in der Situation, wie viel Druck du dir gemacht hast durch das Verbergen, durch dieses Gefühl, ich bin allein, ich kann das keinem sagen. Und dann merkst du plötzlich auch Leute, die nicht depressiv sind, wenn du die Symptome beschreibst. Plötzlich, haben zwar keine Depression, aber die sagen, auch heute merke ich das noch bei YouTube. Ich habe mir erst vorhin geschrieben mit einer Schwester von einem guten Kumpel von mir, der den Film gesehen hat, den ich für die ARD, für das Hessenfernsehen gemacht habe, und die gar nichts mit diesen Themen zu tun hat, aber die gesagt hat, ich habe mich in verschiedenen Situationen wiedergefunden. Ich kenne punktuell gewisse Symptome, die du beschreibst. Von daher, man ist nicht alleine. Auch ohne Depression werden Menschen, wenn ihr drüber sprecht oder wenn man drüber redet, gewisse Züge auch kennen. So, und das ist so wertvoll für mich gewesen, das zu erkennen. Und deswegen habe ich auch immer mehr drüber geredet. Und umso mehr ich drüber geredet habe, umso mehr habe ich gespürt, in Hessen, du weißt, Easy, ich weiß gar nicht, ob man das überall so sagt, da geht's den Menschen wie den Leuten. Ne? Also, das ist gar nicht so weit weg, das Ganze. Und das hat mir viel, viel Mut gemacht, das Ganze. Das habe ich unheimlich ausgeholt. Es tut mir leid, aber das war echt ein sehr schönes Gefühl. Ein Gefühl, was mich auch lange getragen hat. Und das hat mir auch so die Angst und die Mut für die Therapie gegeben, tatsächlich, das weiterzumachen, weil mir das auch jeder von den Menschen in diesen Magic Moments gesagt hat. Von denen hat mir keiner gesagt, Therapie, das bringt dir nichts. Die waren alle in Therapie gewesen. Und deswegen dachte ich, die werden nicht alle blöd sein.
Ich finde das gerade sehr, erstens sehr schön und zweitens sehr prägnant, was du erzählt hast, weil ich noch mal ganz kurz deutlich machen möchte, wie viel Mitgefühl, Akzeptanz und Fürsorge für Menschen tun kann.
Voll, total.
Wie viel dir das gegeben hat, selbst wenn der Onkel das nicht selber gehabt hätte, aber erkannt hätte, was du gerade hast und dann zu dir gekommen wäre und gesagt hätte, ey, ich bin da, alles cool, hat keiner mitgekriegt. Selbst dann, und selbst wenn Menschen vielleicht gar nicht die gleiche Problematik haben wie du, aber du kannst es ihnen erzählen und sie versuchen, es nachzuempfinden. Nachempfinden geht vielleicht nicht, aber der Versuch, es zu verstehen und dich für deine Symptome, für deine Wahrnehmung der Situation gerade, für deine Emotionen, für dein Sein in der Erkrankung gerade nicht zu verurteilen, sondern einfach sagen zu können, ich kann dich zwar nicht verstehen, aber ich kann bei dir sein.
Ja.
So. Ich glaube, dass das einfach so unheimlich viel geben kann, wenn man gerade in so einer Situation ist. Und was mir gerade aufgefallen ist, ist, dass ich mich auch da selbst erkenne. Ich hatte noch nie eine Depression, ich hatte auch noch nie Panikattacken, aber ich habe ja eine, sagen wir mal, sehr komplizierte, herausfordernde gesundheitliche Biografie hinter mir. So.
Schön gesagt, ja.
Und, dieses nicht so funktionieren wie die anderen. Gerade wenn man vorher jemand war, der gut funktioniert hat, ist ein Gefühl von Versagen und Schwäche. Egal welches Symptom dahinter steckt. Ob du jetzt eine Panikattacke hast und wegrennst und hoffst, dass es niemand gesehen hat, weil du dich schwach fühlst und weil du dich schämst. Oder ob du auf der Arbeit, wie es mir beispielsweise passiert ist, ohnmächtig wirst auf der Treppe und dir runterfällst und hoffst, dass du dass jetzt niemand das mitgekriegt hat. Oder dass dir ständig der Kreislauf zusammenbricht. Oder dir, wie oft ich versucht habe, ich habe ja irgendwann so ganz, ganz krasse Ataxie gehabt. Also so, ich bin immer so zur Seite gekippt. Ich bin ja gegen Hauswände gerannt und so. Okay. Also ich habe ja ganz viele neurologische Schwierigkeiten gehabt. Ja. Und das versucht man zu verstecken. Oder klein zu reden oder keine Ahnung was, gerade vor Kollegen oder wenn du Führungskraft bist vor deinen Mitarbeitern, damit du nicht schwach wirkst.
Und du bist ja auch eine selbstbewusste, taffe Frau.
Ja, aber genau das dachte ich ja, dass mich das noch tougher macht, wenn keiner sieht, wie schwach ich eigentlich bin, weil für mich waren meine Symptome eine Schwäche. Dieses unkontrolliert Umfallen einfach. Und ich bin ja in Situationen, also in der U-Bahn beispielsweise, in der vollen, wenn dann Leute auf dich drauf trampeln und so, sehr uncoole Situationen, oder auch beim Autofahren irgendwie Kreislaufzusammenbrüche bekommen ohne Ende. Das sind einfach sehr gefährliche Situationen gewesen. Und auf der Arbeit auch teilweise. Und die sind einfach sehr heftig, sehr beängstigend, sehr unangenehm. Und für mich war das damals Schwäche. Und ich wollte nicht, dass das irgendwer mitbekommt.
Weil
Weil
es
ich
auch
war
ein
ja.
Stück weit Selbstbild von dir, wie du dich selber siehst und wie andere dich sehen, natürlich irgendwo kaputt macht oder halt da irgendwo, wie sagt man denn, ein anderes Bild auf dich wirft und das Selbstbild so ein bisschen schon bröckelt, also
Ja.
gefühlt bröckelt sozusagen.
Ja. Und es ist auch ganz, ganz normal bei Frauen, dass sie nicht jammern, wenn sie Unterleibsschmerzen haben, egal wie schlimm die Schmerzen sind. Weil du einfach damit auch nicht ernst genommen wirst. Ich kenne Frauen, die haben Endometriose, die denken, die sterben, wenn sie ihre Tage haben. Und also ich meine, das ist auch keine normale Periode mehr. Aber da ist das Umfeld, da stelle ich mich nicht so an, ey, hat doch jede Frau. Also redest du irgendwann nicht mehr drüber. Letztens habe ich mit einer gesprochen, die sehr, sehr starke Migräne mit Aura hat. Das heißt
Habe
also
ich
auch.
übrigens auch sorry, aber ist mit dieses Augenflimmern.
Ja,
Ist es
das
das?
auch, aber
Ja.
Migräne mit Aura ist so eine sehr, sehr starke Form der Migräne, wo du anstatt nur Kopfschmerzen hast du auch Ohnmachtsanfälle, übergibst dich nonstop.
Heftig.
Teilweise haben die auch kein richtiges Gefühl mehr in den Händen und so. Also es ist schon eine heftigere Form von Migräne. Die hat das, ich glaube, seitdem sie 13 ist oder so, die hat das bis vor ein paar Jahren, hat die das verschwiegen. Die hat das auch, die wollte auch nie, dass ein Partner dabei ist, wenn sie einen hatte, der das, damit die das nicht mitbekommen, wie schlecht es ihr gehen kann und wie schwach sie dann ist, weil sie sich für ihren Zustand so geschämt hat, für diese Schwäche. Ich glaube also, unabhängig vom Symptombild, ob das jetzt eine Depression ist, eine Migräne oder was auch immer, ich glaube, dass wir alle, wenn wir solche Dinge haben, uns schwach fühlen und diese Schwäche nicht zeigen wollen. Und dass selbst wenn wir die Symptome des anderen oder die Erlebnisse des anderen, die Emotionen, die Gefühle während den ganzen Symptomen des anderen vielleicht nicht eins zu eins nachvollziehen können, haben wir doch aber trotzdem alle das Gefühl, mit unserer Scheiße alleine zu sein und das niemandem zeigen zu wollen und wissen ganz genau, wie sich das anfühlt, wenn man sich so hilflos und voller Scham fühlt wegen seinen Schwächen in Anführungszeichen und
Die gefühlten Schwächen, ja.
wie wichtig es wäre, dem anderen zu sagen, dass man ihn mit all dem akzeptiert und wie viel damit schon geregelt wäre.
Ey, Easy, du sagst sowas Wunderschönes. Alles, was du gerade ausgeführt hast, bin ich vollkommen bei dir. Deswegen habe ich eine Hypothese oder eine These aufgestellt für mich selber. Und ich bin mal so frei und behaupte, die stimmt. Ich glaube, wenn jeder, und das ist so einfach dahingesagt, aber zeichnen wir mal einmal für einen kurzen Moment die perfekte Welt, einen ganz romantischen Gedanken, okay, können wir ja mal rumspinnen. Wenn jeder mit diesen Dingen, und jeder trägt irgendwelche solche Päckchen mit sich, also davon bin ich überzeugt, offen damit umgehen würde, seine verletzliche Seite, seine Seite, die er nicht so gut, ja, ne, also diese Seiten offen zeigen würde, würde er anderen damit signalisieren, ey, ich muss meine Sachen auch nicht verbergen. Man könnte offen drüber sprechen, es würde so viel Druck aus Situationen nehmen. Es würde so viel Druck aus Verhältnissen nehmen und es würde allein schon keine Krankheitsbilder und Symptomatiken wegmachen, aber so viel leichter zu ertragen. Und diese Energie vor der Fassade, nennt's Fassade, vor dem Verstecken rausnehmen. Du hättest mehr Kraft, auf die eigentlichen Dinge zu konzentrieren. Und ich bin davon überzeugt, und auch das wäre eine Sekundärhilfe. Deswegen, wenn ich sage, redet über Depression, Angststörung, eure Probleme, nenn es jetzt, wie du willst, ich sage es mal ganz allgemein, eure Themen, es ist nicht nur dieses zeig dein Gesicht, steh dazu, also nicht diese Plakative. Aber wenn jeder das macht, dann hast du diesen optimalerweise, diesen gesellschaftlichen Gewinn dadurch, dass man so viel Energie sich spart. Und alleine dadurch die Symptome gemildert werden, dass du offen damit umgehen kannst, dass du keine Fassade betreiben musst und dass du das Gefühl hast, auf irgendeine Art und Weise gibt es auch Menschen, die dich verstehen.
Ja.
Das ist so wichtig. Und wie gesagt, seitdem ich offen damit umgehe, und ich glaube nicht, dass mein Umfeld so großartig anders ist wie andere. Ich habe auch im Schnitt 60 Arbeitskollegen. Das bei jedem jetzt verschieden, ne? Aber ich habe auch, also jeder so sein, so ist auch nur ein Schnitt der Gesellschaft. Und ich glaube nicht, dass da so überdurchschnittlich viel Menschen ausgerechnet um mich herum sind, die solche Themen kennen. Ich glaube einfach nur, dass die wissen alle, dass ich offen damit umgehe und deswegen jeder zu mir offen ist mit seinen Themen. Und das bestärkt mich in dieser These, dass einfach so vielen Menschen was davon kennen und ich habe Menschen kennengelernt, die standen vor mir wie Bären, Führungskräfte. Da denkst du, boah, also so dieses typische Klischee, Stereotypen-Denken. Der stellt sich vor 30 Leute, macht Ansage und sagt, hier, war zu jetzt. Ja, glaube, habt ihr nicht mehr alle. Also was gestern hier gelaufen ist und so. Also richtiger, typischer, krasser, wo du denkst, hier mitten im Leben und das stellt hier, also so Führungskräfte habe ich kennengelernt. Und weil die aber mich kennen, meine Geschichte kennen, diese Menschen, mit denen habe ich auch schon mal unter vier Augen gesessen und die haben ihre verletzliche Seite erzählt und das würdest du nicht glauben, was die hinter sich haben und was die für Ängste haben und was die, wenn die abends schlafen gehen, denken. Deswegen, wir täuschen uns da sehr, sehr oft bei dem Ganzen.
Ja, und wie gesagt, ich glaube, wenn wir alle versuchen würden, mit ein bisschen mehr Mitgefühl und Verständnis miteinander umzugehen, ich glaube, das kann Leben retten. Weißt du, was ich meine?
Voll. Ja.
Dass sich Menschen nicht alleine fühlen und das Gefühl haben, sie können sich jemandem anvertrauen und jemand verurteilt sie nicht für das, was sie gerade durchleben oder sehen das nicht als Schwäche, dieses, es ist einfach jemand da. Du hast ja gesehen, was das bei dir gemacht hat, dieses Beflügeln und wie lange dich das getragen hat, dass du
ja,
damit nicht alleine bist
Und
dass du akzeptiert wirst, so wie das ist. Das war ein, zumindest hat es sich so angehört, ein richtig wichtiger Punkt in deiner Therapie und in deiner Genesung.
Du willst das Wort Game Changer nicht benutzen, gell?
Doch, es war ein Game Changer.
Ja,
ein
genau,
Wendepunkt,
das war's.
Ja.
Ja, das war's. Muss man wirklich sagen. Und jeder kennt so Situationen, wo man ganz für sich intim ist, wo man nicht gesehen werden will dabei. Ein Beispiel. Ich habe von meinem Arzt ein Medikament bekommen. Da hatte ich so eine Entzündung gehabt, da war ich aber noch in meiner Angststörung, meiner Depression gefangen. Da war ich noch in der Therapie, mir ging es noch nicht so gut. Ich hatte dann auch wieder so eine leichte Kurve nach unten und ich hatte meine Mandelentzündung, irgendwas hatte ich gehabt, dann musste ich Antibiotika nehmen. Und ich hatte Angst davor, weil Nebenwirkung, bla bla bla. Egal ob jetzt realistisch, ich hatte so diese, das hat die Angst und die Depression mit mir gemacht. Ich wollte das nicht nehmen. Ich musste das, aber meine Mandeln waren so vereitert, mir ging es richtig schlecht. Und der hat zu mir gesagt, abends, Sie können heute Abend die erste nehmen, dreimal am Tag. Dann habe ich bis dahin, da kam mir meine Hypochondrie hoch, gegoogelt, anaphylaktischer Schock. Ich konnte diese Tablette nicht nehmen. Dann habe ich das immer verschoben, habe gerechnet, du musst alle 8 Stunden eine nehmen. Wann nimmst du 22 Uhr? Nein. Ende vom Lied. Ich habe morgens um 6 Uhr da gesessen, habe angefangen zu weinen und wollte jetzt eine nehmen, aber habe Angst gehabt, eine zu nehmen. Und in diesem Moment, welchen Menschen willst du denn erklären, was gerade in dir vorgeht? Du weinst gerade, weil du Antibiotika nimmst. Also das ist ja, verstehst du, obwohl du so am Boden zerstört bist, weißt du gleichzeitig, dass es keinen Menschen gefühlt gibt, der deine Situation gerade versteht, warum du diese Angst davor hast. Aber wenn du damit offen umgehst, dann kennst du Menschen, die das verstehen, die das nachvollziehen können. Vielleicht nicht 1:1. Die
ich
wissen aber, was
jetzt
mit dir ist.
5 Leute aufzählen, denen das auch schon so gegangen ist.
Ja, aber das würde ich damit sagen, das ist der Mehrwert von rede darüber. Und dann habe ich einen Menschen angerufen und der hat zu mir gesagt, übrigens dasselbe, Onkelchen, das kenne ich auch, ich bleibe jetzt bei dir am Telefon, du nimmst die jetzt und ich bleibe so lange dran, bis du sagst, jetzt fühle ich mich imstande dazu, alleine weiter. Und dann ist er eine halbe Stunde am Telefon geblieben, bis ich der Meinung war, jetzt geht's mir so nach der Einnahme, dass wir auflegen können. Und er hat
ich
das
mag
gemacht.
Ihn
und
sehr,
hat,
ne?
Und er hat mich nicht ausgelacht, für den war das was ganz Normales gewesen.
Ja.
Ich musste mich nicht schämen dafür, gar nichts.
Aber genau das ist das, was ich meine, dass es zu wenig gefühlt, zu wenig Menschen gibt, die einem das geben können, weil einfach immer noch sehr, sehr viel Verurteilung herrscht. Und es sehr häufig so ist, dass wenn wir das Problem des anderen nicht verstehen oder das Symptom, die Angst, die Empfindung, was auch immer, und wir waren selber noch nie in der Situation, wir haben das so noch nicht erlebt, wir können das nicht nachvollziehen, wir können das in unserem Hirn irgendwie nicht aus Erinnerungen in der Kartei finden und sagen, ah ja, kenne ich.
Es ist uns nicht plausibel, so direkt auf der Hand liegend. Ja,
es ist auch nicht rational erklärbar.
Ja.
Und dann kann es sein, dass du an jemanden gerätst, der dann sagt, ey, jetzt schluck das doch einfach, bist du blöd oder was?
Ja, genau. Genau das, was du nicht brauchst. Ja, ja klar, natürlich.
So, und dann, das macht natürlich die Situation noch schlimmer und auch dein eigenes Schamempfinden.
Ja.
Und deswegen traust du dich ja wieder nicht, mit irgendwem drüber zu sprechen.
Richtig.
Und dann hast du wieder so einen Teufelskreis.
Ja.
Deswegen, ich appelliere ja nonstop auch auf Instagram immer und immer und immer wieder zu mehr Mitgefühl und mehr Verständnis. Völlig egal, ob ihr das verstehen könnt oder nicht. Es ist
Ja.
egal. Ne? Manche Dinge kann man nicht wirklich verstehen, wenn man sie selbst noch nicht durchlebt hat. Ist aber auch, muss man gar nicht. Man muss nur für den anderen trotzdem da sein und ihn nicht verurteilen. Und in so einer Situation nicht sagen, jetzt schluck die Scheiße einfach. Stell dich nicht
Ja.
an wie so ein Baby.
Genau.
Sondern dann sagen, hey, soll ich vorbeikommen? Ich bleib
Ja.
bei dir so lange, bis du sie genommen hast.
Ja.
Wenn irgendwas ist, gucken wir dann, aber wird wahrscheinlich nicht. Ich halte
Ja.
Händchen.
Genau.
So.
Richtig, ja. Und das hat er wirklich, wie du sagst, das war ein ganz, ganz toller Mensch. Und ich bin davon überzeugt, dass natürlich man auch auf Menschen treffen kann, die sagen würden, ja, was ist denn jetzt los mit dir oder so, die das vielleicht wahrscheinlich auch nicht böse meinen, die in irgendeiner Form für einen da sein wollen, die kein Taktgefühl haben, das nicht nachvollziehen können und in dem Moment in dieser verletzlichen Situation eben genau diesen Punkt treffen, der dich noch mehr runterzieht und der dir sagt, ja, eigentlich hat er recht, was ist denn los mit mir? So, ne? Ja, aber umso, wie du sagst, Mitgefühl, umso offener man damit umgeht, umso mehr Menschen, das ist Statistik, das ist am Ende Mathematik, hat man um sich herum, die eben so sind wie derjenige, mit dem ich telefoniert habe. Bin ich mir, das ist, wie gesagt, am Ende ist das nur Mathematik, weil im Schnitt jeder Fünfte, glaube ich, vielleicht hast du bessere Zahlen, kennt diese Thematiken Depressionen und Angststörungen einmal in seinem Leben.
Gestern war, nee, nicht gestern, wann war das denn? Ich glaube, von 7. bis 9. Oktober war Psychoneuroimmunologie-Kongress in Innsbruck. Und ich habe gestern eine, ich war leider nicht da, ich habe es leider verpasst, ich bin immer noch sehr traurig. Egal, nächstes Jahr.
Okay.
Aber worauf ich hinaus wollte, ist, ich habe eine Zahl gesehen. Wir haben nämlich die Zahlen der Technikerkrankenkasse veröffentlicht mit den häufigsten Erkrankungen, wegen denen Menschen krankgeschrieben werden. Und
Ja.
Nummer eins war Depressionen, Nummer zwei waren Panikattacken, posttraumatische Belastungsstörung und Angststörung.
Und wann war was klassisch Körperliches gewesen auf Platz 5?
Irgendwo weiter unten.
Krass, ja. Aber ich meine, diese Tendenz, also ich reagiere jetzt so total, weil ich diese Zahlen auch beobachte und diese Tendenz haben wir ja wirklich schon sehr lange, dass diese Themen eben so auf dem Vormarsch sind oder sich halt immer mehr häufen, ne? Ich glaube auch noch nicht mal, dass früher viel weniger war und man hatte vielleicht nicht so den Blick drauf gehabt und dann ist dann Depression halt auch einfach mal als, keine Ahnung, weil irgendwann wird es ja auch körperlich, ist ja ganz klar, ne? Und irgendwann hast du halt mal Magenschleimhautentzündung, dann wurdest du halt krank geschrieben wegen Magenschleimhautentzündung. Und warst halt ein bisschen komisch. Ne? Da wurde die Depression halt nicht diagnostiziert. Das gab es wahrscheinlich aber genauso.
Ja, ich glaube auch einfach, dass früher Menschen das einfach ausgehalten haben. Ich glaube, der Weg zum Arzt mit solchen Themen war früher noch schwieriger als heute.
Ja, wahrscheinlich hast du das auch gar nicht damit in Verbindung gebracht, ne? Dass das ein Thema überhaupt für einen Arzt ist,
Ja.
sozusagen.
Bist du denn bei der Verhaltenstherapie geblieben oder hast du da noch eine andere Therapie gemacht? Ich meine, du bist jetzt, ich glaube, 11 Jahre,
Elf
sind es
Jahre
11, trocken.
abstinent, genau.
Und hast dann, also nach dem Entzug, die Therapie angefangen. Erst die Verhaltenstherapie, ging es dann noch weiter?
Genau, richtig. Also
Also wie lange würdest du sagen, in deiner Wahrnehmung hast du gebraucht, bis du das Gefühl hattest, okay, wow, jetzt geht's mir echt gut.
ist ein Prozess, den man selber gar nicht immer so wahrnimmt. Also zu deiner ersten Frage erstmal. Wobei, nee, gehen wir mal darauf. Also ich würde sagen, natürlich ist das nicht von einem auf den anderen Tag, ist ein Prozess, aber wo ich das erste Mal so zurückgeblickt habe und gemerkt habe, krass, was für eine Entwicklung ich durchhabe und was ich jetzt schon kann und was mir jetzt schon Spaß macht und was ich jetzt fühle und wo ich wirklich Bock drauf habe und mir gar nicht vorstellen konnte, wie damit. Ich kann dir zum Beispiel sagen, ich habe die Therapie gemacht. 2011, 2012, genau. Und 2013 hat mein Bruder seinen Junggesellenabschied gehabt, gefeiert. Für mich war klar gewesen, ich gehe da natürlich hin, ohne zu trinken. Ich habe natürlich verschiedene Gedanken an die Situation, aber ich wusste, okay, wir fahren nach Frankfurt, wir gehen erstmal ins Stadion, dann fahren wir nach Sachsenhausen, also du kennst das alles ja. Nee, erstmal Bootstour auf dem Main, Partyboot, tanzen, Dancing, bla, andere Partyboote, wir tanzen da und so und mit Musik und dann Sachsenhausen. Ja, und als mir das. Und das meine ich ehrlich, nicht aufgesetzt, nicht, es ist der Junggesellenabschied meines Bruders, ich muss jetzt Spaß haben auf Krampf, sondern aufrichtig. Ich habe wirklich dort aufrichtig mich zu Tode gelacht, Spaß gehabt und mich gefreut und das gespürt. Das war so wirklich ein prägnanter Moment, wo ich dann auch hinterher zurückgeblickt habe und mir gedacht habe, krass. Krass, wie. Was für ein Unterschied das ist, ne? Das siehst du nicht, weil du immer nur so kleine Schritte machst. Und du machst auch Schritte zurück und es geht dir auch mal schlechter. Also, ich würde sagen, nach einem Jahr habe ich einen Unterschied gemerkt und nach anderthalb Jahren war es schon enorm, hat sich schon enorm viel getan, sage ich jetzt mal. Aber auch da, wenn ich an diesem Punkt angekommen bin, heißt das nicht, das ist nicht so, es ist jetzt auskuriert. Das bleibt jetzt für immer so, weißt du? Also, das ist ja das Leben, sage ich immer. Das Leben verläuft immer so und es geht auch mal wieder so halt, ne? Dazu brauchst du dann Werkzeuge, die du am bestenfalls kennst, die du dann anwendest und für dich analysierst, was gerade schief läuft, warum das gerade so ist. Deswegen ganz wichtig auch an die Leute, die zuhören halt, wenn ihr nach so einem Moment wieder mal aus euch schlechter geht, das ist durchaus normal. Das ist aber auch, wie gesagt, das ist dann nicht unbedingt sofort der Rückfall in die totale Depression, sondern auch am Ende nennt es das Leben, dass das manchmal dann halt auch so spielt. Nur man muss dann weiter dran arbeiten. Aber um deine andere Frage zu beantworten, easy, jetzt habe ich so weit ausgeholt. Ich habe die Verhaltenstherapie begonnen und die hat mir gute Werkzeuge mit an die Hand gegeben. Sprich, die Konfrontation mit zum Beispiel meinen Ängsten, was die Situation, in die ich reingehe, wovor ich mich fürchte, wie ich damit umgehen könnte, dann so verschiedene Sachen wie Safe Spots suchen, wie gehe ich überhaupt generell mit mir um, also zum Beispiel nehme ich mir genug Zeit für mich, also alles, was so damit zu tun hat, mit der Angst und mit den Situationen oder geregelten Alltag, Sport machen, also all diese Dinge. Es war alles gut. Ich habe aber schnell gemerkt, dass es nicht das ist, was mich wirklich zu einer Lösung führt. Und glücklicherweise war der Therapeut, der diese Verhaltenstherapie mit mir gemacht hat, auch jemand, der Tiefenpsychologie, also andere Arten, kann und macht. Und ich habe das Wort, das innere Kind davor nie gehört und fand es sehr albern und das hat mir nichts gesagt. Und es ist natürlich auch nur eine Metapher, damit man was einen greifbaren Begriff hat für eine Therapieform, ne? Weil nicht jedem ist die tiefenpsychologische, ne? Deswegen nennt man das das innere Kind, weil es auf den Punkt bringt, um was es eigentlich geht. Und über Gespräche in der Verhaltenstherapie sind wir über Umwege eigentlich immer wieder auf dieses Thema gekommen, der Anerkennung, der, ne? Und der hat gemerkt, und ich habe gemerkt, dass wir eigentlich viel mehr darüber reden. Und dann haben wir ziemlich schnell die Therapieform geändert und neu beantragt. Dann kannst du wieder neue Stunden beantragen, 40 Stück oder 45. Und dann habe ich quasi diese Form der Therapie gemacht, die mir dann wirklich weitergeholfen hat. Die Arbeit mit meinen Glaubenssätzen, mit meinen Verletzungen, mit meinen Traumata einfach und warum ich so über mich denke, warum ich so schlecht über mich denke auch und das gar nicht bewusst wahrnehme. Ich dachte immer davor, was denkst du über dich? Hat direkt nach meinem Zugast mich gefragt, was denkst du über dich? Ich denke über mich, ich bin der geilste Typ der Welt. Nein, also du kannst gar, ich, also meine wahren Glaubenssätze, die ich wirklich hatte, an die bin ich, also die waren nicht so offensichtlich, dass du mich fragst, weil da spricht noch die Fassade, da spricht noch dein Ego, da spricht das, was du gerne sein willst oder
Da
was du im Außen gespiegelt bekommst. Ja.
kommst du auch nicht einfach so hin, weil das ist ja was so Unterbewusstes, was so im Autopilot läuft, dass es dein Verhalten bestimmt, aber du nicht merkst, dass es das tut und warum es das tut, weil du fängst ja nicht an, dein Verhalten zu hinterfragen. Und
Richtig,
warum
ja.
arbeitest du so viel? Warum dies? Warum? Als ich meine Workaholic-Phase hatte, bis es nicht mehr ging. Auch wenn ich heute zurück überlege, dass ich einfach trotz dieser ganzen Symptome und Umfallen auf der Arbeit und in der U-Bahn und keine Ahnung was, einfach bis mein Chef gesagt hat, du kommst jetzt nicht mehr. Bist du,
Krass, ey.
weißt du, also,
Ja.
aber ich wusste nicht warum. Ich habe immer gedacht, ich arbeite einfach gern. Ja, und ich habe halt Ziele.
Oder ich bin halt so. Ich bin halt ehrgeizig. So.
Ja, ich bin ehrgeizig, ich bin verbissen, ich will einfach Karriere machen. Ich habe gewisse Ziele, die habe ich mir gesteckt, die erreiche ich.
Ja.
Zack, 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 fertig.
Ja.
Ja, aber warum?
Das ist so gut, dass du das sagst, weil du hast ja theoretisch auf alles eine Antwort. Warum machst du das? Natürlich hat man eine Antwort. Ja, warum machst du das? Ja, weil. Aber
irgendwann, wenn du oft genug nachfragst und tiefer fragst, dann kommst du an einen Punkt, wo du denkst,
da hast du keine Antwort mehr in dem Augenblick erstmal.
Ja, weiß ich nicht warum.
Ja. Guck mal, ich sag dir mal einen guten Moment in meiner Therapie. Ich habe so beiläufig, das war eine Therapiesitzung ziemlich am Anfang gewesen, da habe ich so von meinem Arbeitstag erzählt. Wie war denn Ihr Arbeitstag heute? Habe ich erzählt. Ich habe mich so ein bisschen geärgert über etwas. Und dann erzähle ich so, ja, ich mache dies. Also ich bin auch da so sehr mit sehr hohen Ansprüchen auf der Arbeit und bla bla bla. Und und ich habe so erzählt, ja, ich mache so viel. Ich kümmere mich darum. Und die anderen machen das nicht und kümmern sich darum nicht. Ja, bin da so ausschweifend geworden und habe dann in einer Randbemerkung noch dazu gesagt, ja, und ich bin immer da, ich bin nie krank. Und dann fragt er mich, warum sind Sie nie krank? War ich so irritiert, hab so kurz gestockt und dann sagt er, nee, verstehen Sie mich nicht falsch, ich will nur wissen, erlauben Sie sich es selber, krank sein zu dürfen? Und ich konnte ihm die Frage nicht beantworten.
Yep, I feel you. Hast du, vielleicht war ich, gleich sagst du bestimmt nein und ich war einfach noch extremer als du, aber ich war ja nie krank. Wie gesagt, ich bin ja mit allem auf die Arbeit gegangen, egal wie. Und das Schlimme ist, ich habe mich auch noch darüber aufgeregt, dass andere krank machen.
Ja, also es ist ja so.
Wie ist wegen einer Erkältung zu Hause geblieben?
Ja, ja.
Bescheuert oder was?
Also das habe ich nicht so offensiv gemacht, so, ne? Das ist ja so verpönt. Ja, echt? Hast du das gesagt?
Ich habe
das
gesagt.
Du warst ja richtig fies, ey.
Ja, ich frage nicht nach Sonnenschein. Was die Arbeit betrifft, war ich schon hart unterwegs. Ja. Und ich fand das ganz schlimm.
Aber guck mal, ich selber habe das mal, also ich habe es nach außen meistens nicht geäußert. Ich glaube nicht. Vielleicht bei so einem ganz guten Kollegen, vielleicht mal haben wir so gelacht, der hat das und das, hey, was nicht. So, ne? Ich bleib deswegen daheim. Das gab's schon, aber ich habe mir das schon oft gedacht. Irgendwie, ne? Ich weiß noch einmal, da war ich beim Fußball. Ich habe ja einmal mein Comeback nach meinen Depressionen gegeben, habe eine halbe Saison immer Fußball gespielt, da wollte ich es wissen. Hat auch Spaß gemacht. Habe ich mir eine Rippe zwei Rippen gebrochen, eine angebrochen, bin damit zur Arbeit gegangen. Ich konnte kaum atmen. Also bescheuert einfach. Und ein anderer, der hat, ich weiß nicht mehr, wegen vermeintlichen Kinkerlitzchen. Also heute will ich das gar nicht werten, aber damals habe ich das so empfunden, ist er daheim geblieben. Ich konnte kaum atmen, war auf der Arbeit. Und das lässt sich ja unheimlich gut verkaufen. Boah, was ein Typ, wer mit einer angebrochenen Rippe kommt auf die Arbeit.
Ich wollte gerade sagen, du bist dann auch noch stolz drauf.
Ja, du bist auch noch stolz drauf dabei.
Ich weiß auch.
Bist du die Armste? Ja, also deswegen, ich fühle das komplett, was du sagst. Aber wenn ich dann aber jemand wirklich fragt, das ist ja das Wertvolle an einem Psychologen, der hat ja dir gegenüber keine Vorurteile, der hat ja nichts von dir. So, du musst dich dem gegenüber auch nicht als cool verkaufen. Der fragt dich einfach so neutral und dann stehst du manchmal echt da und denkst dir, hey, das ist jetzt irgendwie anders. Also irgendwie kann ich da anders nicht drauf antworten, so, ne?
Tiefenpsychologie, Glaubenssätze, innere Kindarbeit. Du bist also dann von Verhaltenstherapie zu Tiefenpsychologie gegangen, hast sehr viel mit deinem inneren Kind gearbeitet.
Richtig, ja.
Und da hast du dann auch wirklich gemerkt, dass dir das was bringt?
Ja, im Sinne von, und auch da kann man sich jetzt berechtigterweise die Frage stellen, ja, was soll das denn bringen? Also ich kann nur sagen, um wieder das Wort zu bemühen, das wir schon ausgesprochen haben, Game Changer, das war nochmal ein richtiger Game Changer für mich gewesen, weil in erster Linie geht es darum, all das, was Isabelle und ich gerade erklärt haben, mit verschiedenen Beispielen von der Arbeit und all das, was ihr denkt, ich bin halt so. Also immer, warum bin ich so? Warum reagiere ich immer? Und das kann man auf alles beziehen. Warum rege ich mich immer auf über dieselben Sachen? Warum triggere mich dieselben Sachen? Warum? Ja, ich habe mir diese Fragen noch nie gestellt. Ich dachte, das ist halt normal. Ich dachte, ich habe mich nach außen immer orientiert, wie ich zu sein habe. Ich habe immer so eine Idealvorstellung von mir gehabt und ich habe so zu sein. Ich habe da lustig zu sein. Ich hab mich nur im Außen orientiert, wie ich zu sein habe, um anerkannt zu sein. Ich habe meine Bedürfnisse gar nicht gekannt. Das ist auch was sehr, sehr Entscheidendes. Also ich konnte am Anfang, wenn die Situation beschrieben habe und der Psychologe mich gefragt hat, naja, was ist denn Ihr Bedürfnis? Meins. Konnte ich das nicht benennen. Dann habe ich dann immer angefangen zu erklären und wieder rumgetrickst und gesagt, nein, 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 nein. Sie sprechen schon wieder von den Bedürfnissen im Außen. Ich konnte meine Bedürfnisse nicht benennen. Ich habe gelernt, und das hat was mit der Kindheit zu tun, mit dem inneren Kind, dass die Bedürfnisse im Außen als erstes kommen. Und dann meine Bedürfnisse kommen. Und ich habe meine Bedürfnisse so oft gedreht, dass meine Bedürfnisse sind, dass im Außen alles okay ist. Das sind dann ja auch nicht wirklich meine Bedürfnisse. Das heißt, und im Prinzip ist es ja diese Ebene, die Arbeit mit dem inneren Kind. Wir haben, also nur für Leute, für die das ganz strange klingt, das ist eine Metapher. Es gibt eine Instanz in uns, ich will nicht da zu tief reingehen, Isabel, du weißt ja, diese kindliche Seite in jedem von einem, also jeder Mensch hat das, die eben gepiekt wird oder hochkommt, wenn man aus alten Verletzungen handelt, wenn die getriggert werden. Als Beispiel, ein Kollege will dir nur sagen, du hast gestern vergessen, Programm 13 zu starten. Und das ist eine neutrale Aussage. Aber du reagierst, keine Ahnung, ne, du gehst an die Decke. Warum? Ja, weil, keine Ahnung, deine Mutter dir die ganze Zeit gesagt hat, du kannst nicht bügeln, du machst immer was falsch, du kannst die Kleidung auch nicht aufhängen, den Rasen machst du auch, du hast nie was richtig gemacht. So, dann ist diese Ebene, die da getroffen ist und aus dir spricht, das verstehst du halt nur nie. So, und diesen Zusammenhang, den kapiert man auch nicht. Und diese Glaubenssätze, bis man da drankommt, was man eigentlich über sich denkt und dass daraus Ängste entstehen, weil du Minderwertigkeit, weil du eigentlich am Ende immer Liebe haben willst. Ne? So, deswegen dieser platte Spruch, man sehnt sich nur nach Liebe oder so, oder denen hat Liebe gefehlt, wenn man manchmal sowas sagt. Am Ende ist es ja schon die Bottomline meistens von allem, wenn du es weit genug herunterbrichst. Aber dazwischen passiert halt sehr viel. Aber du schaffst es halt nicht von der Verhaltenstherapie und psychologische Analphabet, der ich damals gewesen bin, diesen Step zu machen zum inneren Kind. Du musst da herangeführt werden von jemandem, der dir das erklärt mit den richtigen Fragen. Dann checkst du anhand der Fragen, wenn du ehrlich antwortest, dass du gar keine Antworten hast. Und dann muss das arbeitet dann in dir. Und in jeder Therapiestunde kommst du zu anderen Erkenntnissen. Manchmal bin ich zu Hause auf der Couch gewesen nach einer Therapiestunde und dann ist mir noch was eingefallen. Krass, ich habe auf der Couch, ich habe mich richtig damit beschäftigt. Ich wollte damit arbeiten. Und dann habe ich irgendwann, als ich im Bett gelegen habe, plötzlich gemerkt, ach stimmt, und dann ist mir noch was eingefallen. Und ich habe mich richtig gefreut auf die nächste Therapiestunde, damit ich wieder mit meinen neuen Erkenntnissen, die ich gewonnen habe, zu meinem Psychotherapeuten gehen kann und sagen könnte, das, was wir letztes Mal besprochen haben, ich bin dazu, könnte das nicht sein. Und hast du direkt wieder einen Einstieg gehabt. Und mir hat das zum Schluss richtig Spaß gemacht, mich zu verstehen zum ersten Mal in meinem Leben. Und das hat noch nicht was damit zu tun, dass deine Ängste weggehen, dass deine Depression weg ist oder sonst was. Aber dass du plötzlich verstehst und plötzlich macht das Sinn. Plötzlich merkst du die Situation und du verstehst, warum es was mit dir macht. Es wird nicht mehr oberflächlich, ich bin halt so. Da kommst du nie weiter.
Ist es vielleicht auch ein sich selbst nicht nur verstehen, sondern sich selbst auch das erste Mal kennenlernen?
Total.
Weil wenn man seine eigenen Bedürfnisse nicht kennt und vielleicht auch Emotionen nicht so gut zuordnen kann und so weiter und so fort, dann ist das, man ist ja so weg von sich selbst. Kann ich mir vorstellen, dass man, du hattest ja irgendwann mal gesagt, ich wusste einfach nicht mehr, was mich noch glücklich macht.
Ja. Yeah.
Also nichts hat mich, weißt du, so, yeah. Und wenn man seine eigenen Bedürfnisse nicht kennt, yeah, woher soll man denn dann wissen, was einen glücklich macht?
Richtig.
Und wenn man nicht weiß, was einen glücklich macht, woher weiß man denn, wo man im Leben überhaupt hin möchte? Dann ist das ja eben nur das über die Leistung und Konditionierung definierte, was man so von sich für ein Bild hat und im Kopf hat. Mein Haus, mein Auto, mein keine Ahnung was, und irgendwann stellst du fest, das habe ich alles, aber ich bin immer noch nicht glücklich.
Richtig.
So, und dann kann ich mir vorstellen, ist das wie so ein, okay, krass, ich lerne mich das erste Mal richtig kennen,
ja,
und weiß, was ich überhaupt will und wer ich bin, und ist, genau, ist das so ein Erlebnis?
Es ist absolut so ein Erlebnis und es wird immer mehr zu so einem Erlebnis und plötzlich verstehst du auch die Welt um dich herum besser, warum andere Menschen so sind, wie sie sind. Das, was du dir mal so oberflächlich erklärt hast, ne? Auch so vielleicht, ja, der ist halt so, der ist ein Depp und was weiß ich, was du dir alles gesagt hast. Nee, du verstehst das plötzlich, warum Menschen so sind. Dass der nicht einfach nur bösartig ist, sondern dass der wahrscheinlich auch Angst hat, dass man das und das. Also, du nimmst die Welt anders wahr, Gruppen anders wahr und sowas und merkst von Menschen, von denen du auch ein sehr starkes Bild damals hattest, weil die also eben so aufgetreten sind, wie sie aufgetreten sind, dass die auch nicht so sind, wie du das immer denkst, dass die auch diese schwachen Momente haben und sowas. Und plötzlich werden die Menschen, die Superhelden um dich herum, auch nur Menschen. Und plötzlich fängst du das da an zu verstehen. Und was noch ganz wichtig ist, aber ist das ganz schwer, jetzt im Gespräch da tief drauf einzugehen. Es gibt tatsächlich Übungen, die sind für den einen sozusagen einfacher zu erreichen. Das muss jeder ausprobieren, für den anderen schwieriger. Da muss man sich auch rantasten, da sollte man eine Begleitung machen. Dass man mit dieser Instanz in sich, dem inneren Kind, also kann jeder halten, was er will. Mir hat das sehr geholfen, so eine bewusste innere Spaltung hervorruft und in der dritten Person auf seine kleine Vision schaut und versucht, innerlich Kontakt damit aufzunehmen, mit dieser Gefühlsebene Kontakt. Es ist ja im Prinzip das. Man versucht zu verstehen, dass jetzt unser Kopf, das ist sehr oft ja auch dieser Gedanke, den viele Menschen nicht verstehen, damals ein Trauma. Beispielsweise, meine Familie hat mich ausgelacht, als ich ein Klavierstück gespielt habe. In Wirklichkeit haben die nur gelacht, weil gerade jemand gepupst hat und nicht wegen mir. Das verstehe ich heute. Das Entscheidende ist aber, dass es mit 6 Jahren passiert und da ist das Trauma entstanden. Und sehr oft ist es so, dass wir in ganz vielen Situationen oder dass ich in ganz vielen Situationen nach Geborgenheit, nach Liebe, nach Orientierung, nach Trost gesucht habe, nach Halt, ich habe mich hilflos gefühlt, ich habe Angst gehabt. Und da gibt es eben Übungen, dass du mit dieser Instanz, die immer noch in dir drin ist, wenn die richtigen Punkte getriggert werden, auch hochkommen, dass du jetzt als erwachsener Mensch, weil jetzt verstehst du ja, warum sie gelacht haben, dass du dann für diese Instanz gefühlstechnisch da bist und nicht wegläufst und sagst, ich muss Sport machen, weil jetzt habe ich Angst. Das machen die Menschen dann ja. Das ist auch okay. Aber wenn du das ständig machst, ignorierst du das dein Leben lang. Und das darf man machen, ich will nicht urteilen. Mir hat es aber geholfen, mich mit dieser Ebene auseinanderzusetzen. Und ich mache heute noch ab und zu Übungen, wenn ich vor irgendwas aufgeregt bin. Und dann kommt diese Instanz des kleinen Marius, das kann man auch benennen, ne? Kannst du nennen, wie du willst, die hat andere Werkzeuge hoch. Und dann weiß ich aber als erwachsener Marius, dass gerade dieses Kind, diese kindliche Seite, die sehr liebenswert ist, immer noch irgendwo diese Angst hat, aber ich als 36-Jähriger übernehme jetzt die Verantwortung und sage, du brauchst keine Angst zu haben, jetzt bin ich für dich da. Ich schütze dich und ich mache das. Und geh nicht in Kriegsfuß, du darfst in mir sein. Wir schaffen das. Wir schaffen das zusammen. Das ist diese bewusste Spaltung dieser Instanzen. Das ist jetzt nur ein ganz oberflächlicher Einblick. Es gibt ganz viele Übungen dazu und es gibt in der Tiefe noch ganz viele Aspekte und da muss man auch jeder für sich gucken, wie er da arbeitet. Und nicht für jeden ist das das Richtige, aber bei mir war es, mir hat das sehr geholfen.
Glaubst du wärst aus der Depression und auch der Angststörung rausgekommen ohne Therapie?
Nein. Also, was ich geschafft hätte, Symptomlinderung, das bestimmt. Mir wäre es schon besser gegangen, auf jeden Fall. Ich hätte einen Zustand bestimmt hinbekommen, wo ich hätte auch leben können und nicht todunglücklich gewesen wäre. Auch ein Leben, das bestimmt lebenswert gewesen wäre. Es ist natürlich rein hypothetisch, aber ich werde niemals den Zustand erreichen, den ich heute erreiche. Und ich wäre auch sehr stark von diesen Werkzeugen abhängig, die ich heute auch noch versuche einzusetzen. Sport, gute Ernährung, geregelter Alltag. Aber wie oft vernachlässige ich das, was auch nicht gut ist? Und es geht mir trotzdem gut so. Also für mich war es was Entscheidendes, mich kennenzulernen, mich zu verstehen. Und wenn du dich in der Tiefe so verstehst und kennenlernst und dann auch liebst und für dich da bist, dann ist es dann ja im Erwachsenenalter auch okay, wenn dein inneres Kind mal sagt, weißt du was, Easy, ey, du hast heute Abend noch was du arbeiten musst, aber man könnte auch jetzt mal kurz die Playsee anmachen. Dein inneres Kind sagt, mach die Playsee an. Und manchmal sollte man sie anmachen und sich nicht schlecht dabei fühlen, weil wir beide sind prädestiniert dafür, uns ständig schlecht dabei zu fühlen. Und diese Instanz nicht weiter kaputt zu treten, die man schon so lange kaputt getreten hat. Und das ist schön. Das ist sehr schön. Das verlernen wir mit der Zeit.
Jetzt noch zwei Fragen und dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende, weil sonst überspannen wir den Bogen wieder komplett. Ja. Ja, unsere Folgen werden immer sehr lang. Ne?
Das stimmt.
Das haben wir bis jetzt immer, aber wirklich immer so hingekriegt.
Das stimmt.
Zum einen wüsste ich gerne, du hast gesagt, 11 Jahre abstinent, also 11 Jahre ohne Alkoholsucht.
Mhm.
Hast gesagt, ungefähr 1,5 Jahre später ging es mit den Depressionen und der Angststörung besser.
War schon sehr gut gewesen, würde ich sagen. War schon sehr gut dann.
Also sagen wir mal, seit 10 Jahren geht's dir relativ gut. Du hast alles überstanden. Gab es in den letzten 10 Jahren nochmal Rückfälle, also in Richtung einer wirklich schweren Depression oder Angststörung? Und vor allen Dingen, wie hast du das dann jetzt, wo du ja schon Werkzeuge hattest und auch schon Therapie hinter dir, konntest du, wenn es was gab, leichter damit umgehen und es schneller bemerken und schneller was dagegen tun?
Ja, und der Schlüssel war ein ganz einfacher gewesen. Ich habe in den Jahren, also mir ging es immer relativ gut, aber ich habe zwischendurch natürlich, und das ist ganz menschlich, Dinge wieder vernachlässigt. Wieder aus der Verhaltenstherapie oder aus dieser inneren Kindtherapie wieder vernachlässigt, weil wieder andere Dinge wichtiger waren. Weil, sobald es dir gut geht, ich hatte auch diesen Moment, wo ich dachte, jetzt geht's mir ja gut. Ne? Und dann hörst du auf, dich an Regeln zu halten, fängst auch wieder an, dich zu vernachlässigen. Plötzlich haben wieder andere Dinge zu oft, zu viel, zu sehr Priorität. Auch wieder Arbeit, auch wieder ein bisschen Karriere, bisschen hier Schichtführer, bisschen da Meisterkurs machen und so, diese Sachen. Und natürlich kommen dann wieder Phasen, und die habe ich gehabt, wo du dann, wo es dir wieder schlechter geht. Und ich habe dann auch wieder eine Panikattacke gehabt. Plötzlich nach 3, 4 Jahren wieder eine Panikattacke. Ich wusste gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Ich dachte, ich habe einen Herzinfarkt. Und damals war ich schon mit meiner heutigen Frau zusammen gewesen. Ich weiß noch, ich bin ins Schlafzimmer gestürmt, habe ihre Hand auf meine Brust, und das ist wie ein Maschinengewehr gegangen. Die hat Angst gehabt. Ich dachte, habe ich einen Notarzt angerufen. Und es ist ganz
wusste
einfach.
Sie das, wusste, kannte sie deine Geschichte?
Ja, voll. Aber gut, die konnte das nicht einordnen. Die hat gespürt, das Herz, das geht wie verrückt, und hat halt auch, war sich unsicher gewesen. Ne?
Ja, natürlich. Aber ich meine auch danach, dass du ihr das ganz offen erzählen konntest und sie deine Historie kannte.
Ja. Ja. Und was ich gemacht habe, und diese Situation kann es immer geben. Ich will gar nicht sagen, die wird es geben, aber man muss damit rechnen, dass es die Situation geben wird. Dann ist nicht, oh mein Gott, es ist wieder der komplette Rückfall. Nein. Und die ganze Magie, und die Leute fragen mich, was machst du? Ich gestehe es mir ein, und ich bin froh, dass das passiert ist, fast schon. In dem Moment fühlt es sich zwar nicht gut an, auch wenn ich eine depressive Phase habe, aber dann zeigt mir mein innerliches Alarmsystem, Junge, du vernachlässigst dich wieder, du machst wieder was falsch, und du hast es nicht heute gemacht, und es ist nicht die Situation, wo du die Panikattacke hattest, weil du heute im Schwimmbad warst und die Sonne zu sehr geschienen hat. Das ist ein bisschen easy. Guck mal ein bisschen die letzte Zeit, was du so gemacht hast. Und dann komme ich immer auf Sachen, wo ich mich vernachlässigt habe, wo ich Dinge wieder falsch gemacht habe, falsch priorisiert habe, mich vernachlässigt habe und all die Dinge nicht gemacht habe. Und dann gestehe ich mir das auch ein, und das ist das falsche Wort, eingestehen. Dann bin ich wieder für mich da. Dann fange ich wieder an, für mich da zu sein. Und deswegen ist es gut, weil diese Situation mich darauf hinweisen, dass ich wieder was falsch mache. Und das will ich noch sagen als Punkt. Und ich finde es heute ein Geschenk, mit Profis reden zu dürfen. Ich habe mir zweimal nach dieser Therapie von damals, in diesen 10 Jahren, wo es mir gut ging, einen Coach geholt, den ich privat bezahlt habe. Den kannte ich. Ich habe mit ihm sehr viel Vertrauen gehabt. Und ich wusste, es gibt ein paar Punkte. Wir müssen nicht in die Tiefe gehen. Es geht nicht mehr ums innere Kind. Aber ich wusste, es waren so Stressmanagement-Sachen, sage ich mal. Da bin ich in so eine Sackgasse geraten und wusste nicht, wie komme ich hier raus. Und da habe ich mir Hilfe geholt und habe gesagt, 6 Stunden, 8 Stunden, ich möchte darüber reden. Das ist ein Privileg, das investiere ich in mich, in meine Gesundheit. Das habe ich auch gemacht. Und das ist der Schlüssel gewesen, die Bereitschaft, das zu erkennen und dann aber auch zu machen.
Das heißt, es gab oder es kann theoretisch gesehen auch sein, dass es immer mal wieder eine depressivere Episode gibt.
Ja.
Waren die denn aber vergleichbar mit dem, was du früher hattest? Oder war es milder und vor allen Dingen nicht ganz so lang, weil du ja sofort eingreifen konntest?
Beides, um die Antwort vielleicht zum Schluss kurz zu machen, beides. Ja. Es kam immer wieder. Und es gibt auch immer noch Amplituden, und ich glaube, das ist normal, das habe ich akzeptiert heute noch, die ich vielleicht mit meiner Vergangenheit, mit diesen sensiblen Fühlern, wenn ich die nicht hätte, nicht unbedingt als depressive Phase ausmachen würde. Aber es gibt es immer noch, diese Schwingung. Ne? Das ist so.
Ja gut, ich glaube, so eine Schwingung hat jeder von uns. Die ist auch ganz normal. Die Frage ist eben nur, wie tief und wie hoch. Ne?
Genau, und um die Frage zu beantworten, es ging nicht annähernd so tief, wie ich mal gewesen bin. Und das hat natürlich damit zu tun, dass du Vorwissen hast, viel früher intervenierst und nicht bei Null anfängst von dem Ganzen, sondern schon weißt und dich auch kennst und weißt, was das gerade ist und es einordnen kannst und nicht ganz hilflos bist. Und halt weißt, egal, ein depressiver Rückfall, und das vielleicht nochmal so als Abschluss, als ich weiß nicht, das klingt so total platt, aber das ist wirklich ein guter Satz, der immer gesagt worden ist. Sag mal, hast du den nicht auch mal bei Social Media gesagt?
I don't know, ich weiß noch nicht, welchen Satz.
Ein Scheißtag heißt nicht ein Scheißleben.
Ja.
Hast du den dann nicht auch gesagt? Ich meine, ich habe den auch bei dir gelesen. Das ist ein sehr guter Satz. Den sollte man sich in der Situation sagen.
Ja, sollte man. Ich hoffe sehr, dass deine Geschichte unheimliche Hoffnung spendet und Inspiration bietet für Menschen, die vielleicht noch an einem dunkleren Punkt sind und den Weg noch vor sich haben, ob das jetzt aufgrund der Alkoholsucht ist oder vielleicht andere Süchte oder Depressionen oder Angststörungen. Ich glaube, dass du ein sehr gutes Beispiel dafür bist, dass man da wieder rauskommen kann und dass es einem dann vor allen Dingen auch wirklich, wirklich, wirklich gut gehen kann. Nicht so semi-gut, Hauptsache überlebt, sondern wirklich, wirklich gut und wirklich glücklich.
Ja, das hast du schön gesagt. Ich hoffe auch. Danke dir, Isabel. Also, das kann ich nur sagen. Die Depression redet einem sehr oft ein, gerade wenn man am Anfang steht und über Therapie nachdenkt oder wie geht's weiter. Aber das ist das Wichtige, diese Message, auch wenn man sich nicht vorstellen kann. Wenn man den Weg geht, es gibt diesen Weg raus.
Wenn du einem Betroffenen einen Rat geben dürftest, also unabhängig davon, ob jetzt Depression, Alkoholkonsum oder Angststörung.
Ja. Ich sage immer, das kennen die Leute schon von mir, aber ich sage es trotzdem, weil es, finde ich, der beste Rat ist, weil ich in dem Gespräch mit den Menschen immer, wenn sie Hemmschwellen haben, wenn sie Bedenken haben, natürlich verschiedene haben, aber der größte ist natürlich die Befürchtung, die ich auch hatte, wenn ich drüber rede, wenn ich mir Hilfe hole, wenn ich mich öffne, wenn ich das alles mache, was ich hier beschrieben habe, wie reagieren andere, wie reagieren Arbeitskollegen, wie reagieren Eltern, Schwestern, Geschwister? So, ich breche es mal runter auf einen Satz. Man befürchtet, man wird von der Welt verstoßen. So fühlt sich's an. Zu 95% passiert das nicht. Es wird einem die Hand gereicht. Glaubt mir. Das, wovon man Angst hat, trifft nicht ein. Das kann ich den Leuten mitgeben.
Das ist sehr schön. Ich glaube, das macht auch sehr viel Mut. Weil ich hatten wir ja vorhin schon, dass diese Scham und diese Angst, verurteilt zu werden und ausgegrenzt zu werden, so groß ist, dass das einfach sehr, sehr viel blockiert in so einem Zustand. Deswegen danke. Danke für das Gespräch, danke für deine Offenheit. Und ich würde sagen, falls du dein Video jetzt noch abmoderieren möchtest, darfst du das gerne tun, aber an die Hörer auf jeden Fall, wir hören uns in 2 Wochen wieder und alle Informationen zu Marius und YouTube-Kanal und so weiter wie immer in den Shownotes.